Wohlstand für alle. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Maurice.
Hi Ole.
Ich hätte nicht erwartet, sowas nochmal zu sagen, denn eigentlich hatten wir Wohlstand für alle spezial beerdigt, da es immer wieder auch Probleme gab, mit den Interviewpartnern Termine zu finden. Hier habe ich aber jemanden gegenüber sitzen, der immer pünktlich ist wie der Handwerker und mit dem wir was zu klären haben, denn die Community wird es mitbekommen haben, sowohl meine als auch eure oder deine wird es mitbekommen haben, dass wir Uneinigkeiten haben bezüglich der Vier-Tage-Woche. Und da gab es schon, glaube ich, bei vielen den Eindruck, das sei jetzt ein regelrechter YouTube-Beef geworden im Übereinanderreden. Vielleicht muss man da auch sagen, hinter den Kulissen gibt es da natürlich immer bereits vorweg diplomatische Depeschen und so. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur Videos übereinander machen und dann geht es online. Aber ich freue mich doch, dass wir hier sind und das mal ausdiskutieren. Also schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Gut, danke für die Initiative, dass wir nach den Videos miteinander sprechen. Viele haben sich das ja auch gewünscht, explizit, habe ich oft an Kommentaren gelesen. Jetzt muss man sagen, so eine Reaction hat auch einen Wert an sich, weil man auch Argumente mal länger ausführen kann. Und trotzdem ist das, glaube ich, jetzt aber das fulminante Ende dafür. Also einmal haben wir übereinander gesprochen und jetzt sprechen wir miteinander. Ich bin gespannt.
Wir haben eben schon über unsere Haustiere gesprochen und gemerkt, notfalls lassen wir die den Kampf ausfechten, wenn die Community am Ende immer noch unentschieden ist. Wird wahrscheinlich schlecht ausgehen für meine Katzen, aber so geht's im Leben. Ich würde mal versuchen, dass wir so ein bisschen das systematisieren. Und zwar deine Reaction haben wir natürlich gesehen. Ich würde sagen, da sind drei Punkte zu besprechen, nämlich erstens ist da die Frage, inwieweit ist es technisch möglich mit der Vier-Tage-Woche? Also wo liegen da die Probleme? Ne? Also wo liegen da die Probleme? Weil das hast du ja in dem Artikel schon geschrieben gehabt, welche Probleme es da gibt, zu erwartende oder zu befürchtende Inflation beispielsweise. Dann ist die nächste Frage, ist das eigentlich sinnvoll für eine linke Partei oder vielleicht so eine sozialistische Partei? Also das ist ja die Linkspartei ihrem Selbstverständnis nach. Ist es sinnvoll für so eine Partei, die Vier-Tage-Woche zu fordern? Das wäre dann der zweite Punkt. Das würde ich gerne voneinander trennen, weil das eine ist halt die technische Machbarkeit, das andere ist die Frage, ist es jetzt eine sinnvolle
Strategie,
Forderung?
Strategie, ja.
Genau, Strategie. Und dann, finde ich, können wir am Ende vielleicht auch noch mal so ein bisschen allgemeiner reden über diese schöne kapitalistische Produktionsweise.
und ihre Vorzüge.
Und ihre großen Vorzüge, da werden wir nachher noch schön drüber streiten können. Ich würde erst anfangen damit, du hattest so gesagt, wie soll das denn gehen? Da kommt die Linkspartei daher, wird vielleicht sogar dafür gewählt für diese Forderung. Das ist jetzt relativ unrealistisch, wissen wir beide, dass die Linkspartei irgendwie Deutschland relativ bald regiert. Aber ich meine, man kann das Gedankenspiel ja mal aufmachen. Und wie soll das denn eigentlich aussehen, dass das technisch überhaupt funktioniert, dass hier so per Federstrich durchregiert wird und die Vier-Tage-Woche eingeführt wird? Und da würde ich gleich von Anfang an sagen, so hat sich das weder Wolfgang noch ich vorgestellt. Also, dass die Linkspartei kommt und das wird einfach mal so gemacht, so wie Trump damals seine Dekrete unterschrieben hat und dann wird das sofort umgesetzt. Also, so habe ich mir das nicht vorgestellt, sondern ich würde eher sagen, die Linkspartei würde, wenn überhaupt, die Rolle einnehmen einer Streitpartei. Also, dass die quasi in diesen Arbeitskämpfen, die es bräuchte, um eine Vier-Tage-Woche zu erzielen, dass sie in diesem Kampf auf Seite der Arbeiterschaft steht. Denn wenn man sich das anguckt historisch, dann war ja auch die Einführung der Fünf-Tage-Woche keine Sache der Politik. Tatsächlich bis heute nicht. Es gibt heute keine gesetzliche Fünf-Tage-Woche in Deutschland. Das wissen viele nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich wusste es bis vor zwei Tagen nicht tatsächlich.
Nur die Höchstarbeitszeit, ne? Die ist dann gesetzlich definiert und andere Arbeitsschutzmaßnahmen, aber wie viele Tage das sind, das wird überlassen.
Und, und die Höchstarbeitszeit ist weiterhin tatsächlich bei 48 Stunden die Woche liegt die. Das heißt, sie ist eigentlich ausgelegt auf eine 6-Tage-Woche mit 8 Stunden. Es hat sich also rein gesetzlich überhaupt nichts geändert. Das fand ich bemerkenswert, das wusste ich vorher nicht, sondern das ist etwas, das wirklich Ergebnis von Arbeitskämpfen war, die sich dann über die gesamte oder fast die gesamte Wirtschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte zwar durchgesetzt haben, dass jetzt eigentlich jeder halbwegs ordentliche Job nur 5 Tage mal 8 Stunden bedeutet, plus natürlich oftmals unbezahlte Überstunden, aber das ist ein anderes Thema. Aber das war niemals ein politisches Ding und das ist wirklich was, was eigentlich 2 Jahrzehnte gedauert hat. Also nur um das kurz zu skizzieren, 1956 hat die Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten eine 40-Stunden-Woche ab 1960 eingeführt bei Zigarettenarbeitern, ja, also in der Zigarettenindustrie. Und dann kam, also das war quasi der erste Durchbruch, ja, dass man so sagt, hier ist die erste 5-Tage-Woche in Deutschland. Dann kam die IG Metall in den 60er Jahren, die hat viel einerseits gestreikt, vor allem aber viel verhandelt. Und es gab mehrere Abkommen, in denen gesagt wurde, wir senken die Wochenarbeitszeit sukzessive, je nachdem, wie die Produktivitätszuwächse auffallen. Das heißt, die Produktivitätszuwächse wurden in Vereinbarung mit der Arbeitgeberschaft, wurden die Produktivitätszuwächse aufgeteilt auf Reallohnzuwächse und Arbeitszeitverkürzungen. Und es hat dann aber auch nochmal 7 Jahre gedauert, bis die 40-Stunden-Woche kam. Die war dann 1967 in der Metallindustrie wohlgemerkt etabliert. Und bis die dann auf über 90% der Gesamtwirtschaft sich ausgebreitet hat, hat es nochmal 11 Jahre gedauert. Also wir haben gesehen, das waren sozusagen von dem ersten Beschluss, es gibt in einer Industrie bald eine 5-Tage-Woche, bis zur Durchsetzung über die Gesamtwirtschaft, das war einfach eine Sache von über 20 Jahren. Und jetzt würde ich mir natürlich wünschen, dass das in diesem Fall schneller geht. Aber ich finde, das kann man zum Beispiel, wenn wir so über diese technische Machbarkeit sprechen, mal im Hinterkopf behalten, es ist echt eine Sache von Kämpfen, von Arbeitskämpfen, und das ist auch eine Sache von strukturellen Anpassungen, die sehr lange dauert. Das finde ich da wichtig.
Da unterscheidet sich natürlich ein bisschen, ob das gewerkschaftlich getrieben ist und ob eine Gewerkschaft das fordert und in der Lage ist, das umzusetzen für ihre Mitglieder. Stichwort GDL, Stichwort IG Metall. Wobei die beiden Branchen auch sehr unterschiedlich sind. IG Metall, Industrie deutlich produktiver und deutlich mehr Potenzial für Produktivitätszuwächse als bei der Bahn. Oder ob man das eben als politische Partei fordert und damit ja in gewisser Weise insinuiert, wir regeln es gesetzlich für alle, ja, also für die gesamte Wirtschaft. Es sind ja auch nicht alle Beschäftigten in der Wirtschaft tariflich organisiert oder in Gewerkschaften organisiert. Das war damals im Übrigen anders, also hat eine ganz andere Macht und Organisationsgrad von Gewerkschaften. Das heißt, so ein bisschen fraglich, ob, selbst wenn Gewerkschaften vorangehen würden, ob das genauso wieder den Rest der Wirtschaft mitziehen könnte bei deutlich schlechterem Organisationsgrad. Aber also auch ökonomisch, darauf will ich eigentlich nur hinaus, macht es einen Unterschied. Geht das schrittweise und ist das von Gewerkschaften forciert und getrieben? Oder macht man das gesetzlich per Federstrich, wie du eben gesagt hast? Das sind ökonomisch andere Auswirkungen, weil das eine ist natürlich eher dann schockmäßiger und das andere gradueller. In den Bereichen, wo Produktivitätszuwächse leichter möglich sind, fängt man dann an. IG Metall ist ja deswegen auch schon bei 35 standardmäßig, während andere noch bei 40 sind. Das macht einen Unterschied.
Aber was ich da halt interessant finde, ist, weil du hast ja so der Linkspartei widersprochen und die hat ja auch tatsächlich immerhin ein Stufenmodell, was mir auch ein bisschen utopisch erscheint, muss ich gestehen. Ne? Also die wollen in 2 Jahren mit 3 Stufen eine Reduktion auf erst 37, dann 35, dann 32 Stunden. Das halte ich jetzt auch tatsächlich relativ utopisch, gar nicht nur, weil die Linkspartei dazu erstmal gewählt werden müsste und so, also wie lange das dauert, aber auch, weil, ja klar, innerhalb von 2 Jahren, das ist ziemlich schwierig, vorausgesetzt man will die Marktwirtschaft am Laufen halten. Das ist ja die Prämisse, unter der wir jetzt erstmal diesen ersten Teil des Gesprächs das zumindest betrachten, ne? Und von daher, klar, da ist das, kann man jetzt sagen, irgendwie utopisch. Aber zumindest ist denen auch klar, muss man doch sagen, es braucht da in dem Sinne eine Staffelung. Und die sind ja dann sogar immer noch so pragmatisch zu sagen, es soll dann eine freie Wahl denn auch geben, ob es 4 oder 5 Tage sind. Also das soll keine Normalarbeitszeit in dem Sinne sein, dass alles darüber verboten ist, sondern die sagen selbst, man will die 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Wenn dann aber die Arbeitgeber gerne weiter 5 Tage lang beschäftigen wollen und die Arbeitnehmer damit auch einverstanden sind, hieße das ja einfach nur, die würden genauso viel arbeiten wie vorher mit großem Reallohnzuwachs, was ja sogar eigentlich dem entspräche, was du gerne hättest. Würde ich denken.
Ja, absolut. Ist jetzt bei der GDL im Konkreten ja beispielsweise auch so. Also bei den letzten Schritten der Stundenreduzierung bietet die Bahn den Lokführern dann an, hey, schaut mal her, statt eure Arbeitszeit zu reduzieren, kriegt ihr, ich glaube, es waren 2,7 oder 3,3% mehr Lohn für jede Stunde mehr. Ne? Und wenn dann eben 35 das normal ist und nicht mehr 38, dann wird die 38-Stunden-Woche entsprechend auch besser bezahlt, klar, als die 35-Stunden-Woche und auch als die 38-Stunden-Woche heute. Also, ja, stimmt.
Und genau, das ist ja einerseits das Ding, das hat man ja bei der GDL wunderbar gesehen, also dass man da dieses Angebot von Arbeitgeberseite hat, ihr könnt auch weiterhin so viel arbeiten wie bisher und das gibt es halt bei höherem Stundenlohn. Umgekehrt ist es ja auch so, dass wir da auch diese Staffelung haben, also dass die auch über jetzt einige Jahre hinweg das staffeln werden. Und was natürlich der DB erst einmal erlaubt, zumindest zu versuchen, durch mehr Anzug von neuen Arbeitern oder mehr, Also dadurch, dass sie neue Arbeiter anziehen und dadurch, dass sie irgendwie noch verdichten, ne, wie auch immer das gehen soll in den Berufen, aber dass sie irgendwie noch versuchen, Arbeit zu verdichten, dass sie auf diese Art und Weise das ausgleichen. Das ist so ein bisschen das, was da passieren soll. Und da würde ich auch sagen, aber das haben wir, glaube ich, auch in der Folge gesagt, dass wir da schon so pragmatisch sind. Naja, ob das jetzt 2, 3 oder 5 Jahre dauert, das ist mir persönlich auch relativ wurscht. Aber ja, dass es kommen sollte, das halte ich für ziemlich essentiell. Und ich finde, das ist auch für eine linke Partei, ehrlich gesagt, eine relativ essentielle Forderung, weil du sagst ja völlig zu Recht, die Arbeitermacht, die ist ja überhaupt nicht da, um das durchzusetzen. Aber um diese Arbeitermacht zu erzeugen, muss man ja den Arbeitern auch irgendwas bieten. Muss man denen ja irgendwas sagen, das ist euer Eigeninteresse, für das ihr euch einsetzen könnt.
Ja, ich bin ja auch, vielleicht muss ich das von vorneweg klar machen, ich bin ja eigentlich kategorisch gegen 4-Tage-Woche. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich bin sogar dafür, in Zukunft dafür, nur ich halte es vor allem für den falschen Zeitpunkt und unehrlich, wenn man, oder auch nicht strategisch, wenn man eben die ökonomischen Folgen, die sich aus den Rahmenbedingungen ergeben, schlechter Organisationsgrad, mächtiger Arbeitgeber, Lohnstückkostenerhöhung, Exporte, all diese Zusammenhänge, wenn man die nicht mitbedenkt, denn selbst wenn wir jetzt durchspielen und man hat die 4-Tage-Woche durchgesetzt, dann wird die, wie sie, die werden die realen Folgen, die man dann hätte, andere sein, als auf der Website der Linkspartei steht, als rosarote als rosarote Welt gemalt. Ne? Und vielleicht finden dann am Ende Leute oder auch Beschäftigte das Ergebnis doch nicht so toll, wie es vorher auf Wahlplakaten oder eben auf der Website geklungen hat.
Ich glaube nur, es wird nie, also weil du sagst, es ist nicht der richtige Moment. Da würde ich ja sagen, also wann soll der denn kommen? Also es lässt sich ja immer eine Ausrede finden.
Einfach zu sagen, würde ich sagen, sehr einfach zu sagen. Wenn die Babyboomer-Delle weg ist, also die Demografie ist gleichbleibend eine Babyboomer-Delle. So, und jetzt haben wir genau, sind wir zu dem Zeitpunkt, wo diese Delle in Rente geht. Dann würde ich sagen, das ist wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Danach und davor ist okay. Aber, also, ich verstehe den Punkt. Kategorisch kann man das sagen, eine Ausrede gibt es ja immer.
Schon, also ich meine, mal ist eine Pandemie, mal ist eine Krise, dann ist man gerade aus der Krise raus, dann will man
ja, aber das würde ich jetzt nicht so gelten lassen. Das würde ich jetzt nicht so gelten lassen. Aber wenn wir 7 Millionen Erwerbstätige verlieren, also 18 Millionen gehen raus, nur 11 kommen nach, und dann noch von den restlichen 40 eben die Arbeitszeit reduzieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, wir machen nur als Normalarbeitszeit und keiner reduziert die Arbeitszeit, sondern die arbeiten alle mehr. Gut, da können wir direkt über Reallohnerhöhungen einfach sprechen. Das ist dann transparenter. Aber wenn man annimmt, die würden alle die Arbeitszeit reduzieren, um dann ja von 5 auf 4 Tagen, also 20%, dann fehlen natürlich am Ende, was hatte ich da ausgerechnet, 15 Millionen Beschäftigte. Ja, also 20% von diesen 40 Millionen sind dann 8 Millionen. 7 Millionen sind wegen der Boomer weg. Das ist schon ein ganzer Pappenstiel. Und das hätte man ja nicht unbedingt, also diese 8 Millionen zusätzlich hätte man nicht, wenn es diese Delle nicht gäbe. Ja, vielleicht eine kleine Delle, gut, dann wären es vielleicht 1 Million oder so. Aber 8 plus diese 7 ist schon relevant. Sollte man nicht übergehen einfach.
Ist relevant, aber da werden wir später nochmal dazu kommen, dass das, sage ich mal, für die ganzen gesellschaftlich notwendigen Arbeiten, die man so bräuchte, dass dafür nicht die Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, hat auch ziemlich viel mit der Art und Weise, wie produziert wird, zu tun. Aber wie gesagt, das ist der dritte Teil der Diskussion. Das wäre zumindest etwas, was wir irgendwie nochmal später diskutieren sollten. Jedenfalls hast du ja auch gesagt, man bräuchte dann zum Beispiel eine aktive staatliche Preispolitik gegebenenfalls, also wenn man wirklich so eine 4-Tage-Woche durchsetzen wollen würde. Und man hätte dann dieses Problem mit der Inflation, ne? Dass man sagt, die Unternehmen haben 25% höhere Lohnstückkosten und dann versuchen die natürlich, sich schadlos zu halten, wie sie es in jeder Inflation tun. Das kann man auch gar nicht wegleugnen. Das ist einfach so, also das wird wie alle Beteiligten in der Wirtschaft sich schadlos.
Das ist betriebswirtschaftlich sogar für die notwendig. Man kann die nicht mal dafür kritisieren, würde ich sagen, weil wenn die in der Marktwirtschaft bestehen wollen und betriebswirtschaftlich funktionieren wollen, dann müssen sie auf höhere Stückkosten mit höheren Preisen reagieren, um ihre Stückgewinne zu safen.
Die Frage ist jetzt natürlich, in welchem Ausmaß das welcher Betrieb kann. Ich meine, wir kennen das aus der letzten Krise, da haben wir gesehen, diese Möglichkeit, höhere Kosten überzuwälzen auf die Verbraucher, die ist natürlich begrenzt. Noch dazu sprechen wir hier ja davon, dass wir auch Unternehmen haben, die sowohl importieren, also aus dem Ausland importieren, wo überhaupt diese 4-Tage-Woche gar nicht besteht, und dann wiederum ins Ausland exportieren, wo sie dann natürlich auch mit internationaler Konkurrenz zu tun haben. Heißt also, um das jetzt mal sich vorzustellen, ein Unternehmen wie VW, das meinetwegen Kabelstränge aus Polen bekommt, ja, also wenn in Deutschland die 4-Tage-Woche eingeführt wird, werden zwar die in Deutschland hergestellten Produkte gegebenenfalls tatsächlich teurer, zum Beispiel die importierten, die oftmals mittlerweile in der Autoindustrie aus Osteuropa kommen, die werden ja beispielsweise überhaupt nicht teurer, genauso wie viele bereits getätigte Investitionen und so einfach da sind und erstmal nur abgeschrieben werden. Und dazu kommt ja noch, also das ist erstmal die Sache von der Kostenseite her, also so zu tun, als würden die 25% Lohnsteigerung in der deutschen Wirtschaft, als würden die direkt zu 25% lohnische Kostenerhöhung da, oder also zu 25% Kostenerhöhung führen, das stimmt ja nicht, weil man ja natürlich viel importiert. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass man ins Ausland exportiert, also wettbewerbsfähig sein muss in der Preispolitik, was einfach bedeutet, dass dann die Unternehmen ihre Preise nicht genau so erhöhen können, dass sie also sich ihre Profitmarge letztlich beschneiden lassen. Und das ist ja dann letztlich die Umverteilung von oben nach unten. Ja, also irgendwie muss die ja aussehen. Also sonst, ansonsten gibt es ja Umverteilung von oben nach unten nicht. Wenn die Profite nicht beschnitten werden, kann nicht mehr nach unten gegeben werden. Das finde ich ist relativ logisch, oder?
Ja, aber wenn die Exporteure einfach wegen der internationalen Konkurrenz sich nicht erlauben können, die deutschen Autohersteller beispielsweise, die auch nicht mehr natürlich von Händearbeit so in Deutschland alles produzieren lassen, aber egal. Wenn die wegen internationaler Konkurrenz sich nicht erlauben können, die Preise zu erhöhen, dann und das deswegen nicht machen, dann sinken deren Profite, das stimmt, aber und davon haben dann die Beschäftigten hier was, ja, aber die Beschäftigten konsumieren ja auch diese Autos nicht, also zum Teil, aber den exportierten Teil ja nicht. So von daher, dass die Exporte dann nicht teurer werden, das ist für dann die deutschen Konsumenten, Beschäftigten, von welcher Seite man es auch sieht, zweitrangig. Und du hast recht, 25% Lohnstückkostenerhöhung heißt nicht unbedingt, so alles wird 1:1 25% teurer. Trotzdem sehen wir über sehr lange Zeiträume hinweg ein sehr stabiles Verhältnis zwischen Inflationsrate und Lohnstückkosten. Warum sind Lohnstückkosten so eine wichtige Determinante für die Inflation? Naja, Löhne fallen auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an. Wenn man was aus dem Boden holt, wenn man es weiterverarbeitet, wenn man es in den Supermarkt stellt, bis es gekauft wird, überall arbeiten Menschen. Deswegen sind die Löhne für die Preise super wichtig. Und deswegen ist schon, also dieser Zusammenhang Lohnstückkosten und Inflation einer, den man unbedingt berücksichtigen muss. Und davon auszugehen, wenn man sich das anguckt, ja, höhere Lohnstückkosten werden in Deutschland zu höheren Preisen führen. Hm. Nicht gleich in allen Branchen, also in hochproduktiven, exportorientierten vielleicht nicht. Ja, in denen, wo Güter angeboten werden, die importiert werden, du hast es richtigerweise gesagt, vielleicht nicht. In anderen dafür vielleicht umso mehr. Weil die Löhne ja dreimal unter Umständen, ja, wenn jemand was aus der Erde holt, beim Großhändler, bei der Verarbeitung, mehrere Unternehmen vorher involviert, dreimal anfallen, bei denen dann vielleicht umso mehr. Und deswegen ist, also würde ich sagen, die ökonomische Theorie legt schon nahe, wenn man die Lohnstückkosten so treibt, dann wird das zu Preissteigerungen führen.
Nee, das würde ich aber auch gar nicht wegreden wollen. Die Frage ist eher, wie groß sind die dann am Ende des Tages wirklich? Ja. Also 25% ganz sicher nicht, da sind wir uns sicherlich einig. Einerseits, weil halt gar nicht alle Kosten einfach nur Lohnkosten sind. Andererseits, weil immer noch auch die Konkurrenz nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen hin ja da ist. Also ich meine, die Unternehmen wissen ja, also selbst du hast recht, stimmt, der deutsche Konsument hat nichts davon, dass VW dann in der ausländischen Konkurrenz die oder im Ausland irgendwie die Autopreise niedrig hält. Aber VW konkurriert ja auch inländisch. Das heißt, auch im Inland können die ja nicht einfach rücksichtslos alle Preiserhöhungen oder Kostenerhöhungen in Preiserhöhungen ummünzen, weil sie immer noch mit anderen Unternehmen konkurrieren. Also da würde ich auch sagen, das fällt halt alles niemals 1:1 so an.
Aber war ja auch nie das Argument.
Okay, gut. Da würde ich auch sagen, das ist mit, also das ökonomisch-technisch wichtigste Argument, was du vorbringst und was auch einfach stimmt. Und wo du dann ja sagst, da wollte ich eigentlich noch den Bogen zurückschlagen, man bräuchte eventuell begleitende Maßnahmen. Ne? Also du sagst zum Beispiel aktive staatliche Preispolitik. Ich meine, wir haben das jetzt in der letzten Krise gesehen, dass da zum ersten Mal seit sehr langer Zeit in der Ökonomenzunft überhaupt mal halbwegs sachlich wieder drüber gesprochen wurde. Also geht das? Ist das erlaubt? Ist das unter bestimmten Umständen okay? Wir wissen natürlich auch, es bringt Probleme mit sich, wenn man eine Marktwirtschaft regulieren will und an den Preisen politisch rumdoktort. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, da würde der Staat das machen wollen und das auch auf eine halbwegs patente Art und Weise machen können. Und da sagst du dann, das ist ja unrealistisch. Und da würde ich auch zustimmen. Klar ist das vollkommen unrealistisch. Aber dass die 5-Tage-Woche in eine 4-Tage-Woche verwandelt wird durch politisches Engagement der Linkspartei, ist genauso unwahrscheinlich wie die Vorstellung, dass irgendeine Regierung dann sich um Preiskontrollen kümmert. Also du hast ja dann gesagt, das ist doch völlig unvorstellbar bei den politischen Machtverhältnissen, wie sie jetzt gerade da sind, ja, dass irgend so ein Merz, so ein Lindner oder sonst wer, dass man sowas da bekommt. Da würde ich auch sagen, nee, natürlich nicht. Also es wird de facto darauf hinauslaufen, auf die sehr unwahrscheinliche Option, dass Deutschland wieder linker wird und dann A, eine 4-Tage-Woche B will und B, dann auch noch den politischen Sachverstand hat, um so eine Preispolitik zu übertreiben. Aber dass das unwahrscheinlich ist, ist ja einfach kein Grund, dagegen anzuargumentieren.
Ja, würde ich sagen, ist wieder Strategiefrage. Lass uns das mal nach hinten stellen. Aber die Frage, warum denn überhaupt Preispolitik? Nun ja, da ist mein Argument, weil selbst wenn wir annehmen, dass der volle Lohnausgleich durchgesetzt wird, wo man auch schon mal ein Fragezeichen dran machen kann, dass, wenn das Gewerkschaften machen sollen, dass die das wirklich überall hinbekommen, ja, aber wir nehmen das mal an, dann erhöhen sich die Stundenlöhne, die Monatslöhne aber nicht. Also was am Monatsende überwiesen wird, bleibt gleich, man arbeitet dafür nur weniger. Wenn dann die Preise steigen, ob um 25% oder weniger, selbst 1% steigen, würde schon reichen, bedeutet, der Monatslohn wird entwertet. Also von seinem Monatslohn kann man sich dann weniger kaufen. Und das wiederum führt dazu, dass, oder das muss man einfach, wenn man das will, wenn man diese durchsetzen will, muss man dafür Strategien haben, weil sonst gibt man denen, denen man das verspricht, gibt man denen irgendwie den falschen Wein ein. Denn wenn die das unter der Prämisse eingehen, ich verdiene dasselbe so und kann mir dafür dasselbe kaufen. Nee, du verdienst dasselbe, aber du kannst dir dafür nicht dasselbe kaufen. Ja. Und dann, wenn wir über Preispolitik sprechen, haben wir ja schon gesehen, dass wir selbst jetzt bei dieser Preisschock, den wir gesehen haben. Ja, wir hatten mal ein paar Monate eine Gaspreisbremse. Okay, und eine Strompreisbremse. Hat ja auch gut funktioniert. Isabella Weber sei Dank, ja, hat sie wirklich Verdienste in der deutschen Ökonomendebatte auch und hat sie auch gut durchgesetzt. Ein anderes Instrument, also eine Preisdeckel und eine Preisbremse kann man nicht für die gesamte Wirtschaft machen. Wenn wir für die gesamte Wirtschaft 4-Tage-Woche machen wollen und alle Preise kontrollieren, das ist absurd. Ja, also es funktioniert für einen Gaspreis und einen Strompreis, weil das ist ein einheitliches Produkt. Das ist relativ easy. Wenn man schon anfangen würde, im Einzelhandel die Preise zu kontrollieren, wo es, weiß nicht, bei einem Vollsortiment da 25.000, 30.000 verschiedene Produkte gibt, ja, so, dann, das lässt sich gar nicht kontrollieren, das lässt sich gar nicht administrieren. Das übersteigt selbst einem bestausgestatteten, personell bestausgestatteten Staat. Und deswegen fallen Preiskontrollen, das ist mal so easy gesagt, fallen tatsächlich als Instrument weg. Jetzt kann man sagen, gut, dann macht man eine Übergewinnsteuer beispielsweise. Ja, also man schaut, wie entwickeln sich die Profite der Unternehmen. Wie entwickeln sich deren Margen, ja, deren Profitabilität und sagt, das wollen wir irgendwie fest einfrieren, ja, okay, dann dürfen die nicht mehr Gewinne machen und alles, was darüber an Gewinnen gemacht wird, wird besteuert. Erstens unrealistisch, zweitens schwierig abzugrenzen, weil du dann neue Unternehmen hast, die noch gar keine alten Profite haben, machst du es dann branchenüblich, also da kommen ganz viele Detailfragen. Und dann weiß ich noch nicht mal, ob es verfassungsmäßig okay wäre, wenn man sogar will, mit einer Übergewinnsteuer, dass ja die Profite nicht nur eingefroren werden, sondern sie müssen ja sinken. Ja, die Profitabilität von den Unternehmen muss ja sinken, denn wenn sie gleich bleibt, dann erhöhen sie ja die Preise und entwerten den Monatslohn. Und wenn wir das verhindern wollen, müsste man quasi administrieren, mit einer Steuer, mit Kontrollen, mit was auch immer, dass die Profitabilität von allen Firmen sinkt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Verfassungsgericht da sagt, also Steuern dürfen ja beispielsweise keine erdrosselnde Wirkung haben und sowas, dass das sehr kritisch gesehen wird. Selbst wenn man es in einem perfekten Staat administrieren wollte, glaube ich, eine absolute Herkulesaufgabe.
Ich würde auch sagen, das Ding ist ja einerseits jetzt die Frage, ist es verfassungsrechtlich erlaubt? Die andere Frage ist dann auch zusätzlich, ist es machbar? Da wäre ich gar nicht unbedingt so auf der Seite wie du, dass ich sage, das ist eigentlich undenkbar. Weil ich meine, man hat tatsächlich im Zweiten Weltkrieg in den USA, hat man ja wirklich Preiskontrollen gehabt, die wirklich so ausgesehen haben, obwohl es ja damals noch überhaupt keine Digitalisierung gab, dass einfach extrem viele Leute vom Staat angestellt waren und die ja dann wirklich rumgelaufen sind und geguckt haben, wo werden die Preise wie erhöht. Nicht, dass ich sage, ich finde das irgendwie wünschenswert oder so. Also das halte ich jetzt für, also ich meine, das ist ja auch wieder so ein Ding. Also ich meine, dann ziehst du irgendwie 100.000 Leute ab aus der Gesamtwirtschaft, nur um die Preisdeckung zu überwachen so. Aber das, also jetzt so vom rein technischen her würde ich auch da sagen, daran wird es nicht unbedingt scheitern. Die Frage ist eher, ob man das irgendwie machen möchte, ob man das für sinnvoll hält. Und ich glaube eher, was du jetzt da die ganze Zeit skizzierst, sind die Systemzwänge, die sich halt daraus ergeben, dass unterm Kapital, also für den Profit produziert wird. Und dass man natürlich da immer dieses Problem hat, wenn man in dieser Marktwirtschaft versucht, klassenkämpferisch, was für die arbeitende Klasse durchzusetzen, dass sich das immer mit dem Kapitalinteresse beißt, dass es immer die Wirtschaft abzuwürgen droht und dass man, solange man zumindest eine konstruktive sozialdemokratische Partei ist, die quasi beide Interessen gelten lässt, nebeneinander, dass solange man natürlich diese Rolle einnimmt, man immer in diesem Widerspruch steht zwischen, man will eigentlich seiner nationalen Arbeiterschaft mehr gönnen, denen was Gutes tun und andererseits natürlich weiß, dass solange Kapitalismus herrscht in Deutschland, solange das der Fall ist, sind die von dieser Lohnarbeit abhängig. Da hast du ja übrigens auch dann natürlich in dem Sinne recht gehabt, als du am Ende deiner Reaction sagtest, naja, das mit dem Exportüberschuss mag zwar ein Wahnsinn sein, aber es ist halt ein Wahnsinn, von dem natürlich immer noch die Beschäftigung und auch gute Beschäftigung vieler Leute in diesem Lande abhängt. Ne? Also das ist einfach so das Problem, dem wir uns dann nochmal so in Teil 3 widmen werden, was dann so...
Ja, da hängen noch so Teilinteressen dann dran, ja. Der Arbeiter, den gibt es halt auch nicht.
Also, den gibt es sowieso nicht. Da hat man natürlich eine extrem starke, mindestens mal Zweiteilung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite diese gut bezahlten Industrien, also die auch schon lange verhältnismäßig gut bezahlt sind, nicht nur zum in Deutschland schlechter bezahlten Arbeiter, sondern auch international. Ne? Also ein deutscher Facharbeiter steht natürlich im internationalen Vergleich extrem gut da, was der sich materiell so von seinem Lohn leisten kann. Wir haben andererseits die Menschen, die im Niedriglohnsektor beispielsweise sind oder die komplett aus der Erwerbsarbeit rausgefallen sind und die natürlich alle politisch unter einen Hut zu bekommen, ist relativ schwierig, weil wenn wir zum Beispiel uns das so vorstellen, du hast ja eben gesagt, wie soll man sich das in den gesellschaftlichen Bereichen, wo die Produktivitätserhöhung nicht so leicht durchsetzbar ist wie in der Industrie. Ne? Wie soll man sich das da vorstellen? Wenn man da beispielsweise eine 4-Tage-Woche einführt, ist es durchaus eher so, würde ich im Großen und Ganzen behaupten, dass es auch fast schon eine umverteilende Wirkung von der gut bezahlten Arbeiterschaft zur schlechter bezahlten Arbeiterschaft hat. Und das sind natürlich Widersprüche, die man ungern aufmachen möchte, die schwierig machen, diesen Kampf auszufechten. Und gleichzeitig ist natürlich auch das Problem, dass die Leute, die jetzt in einer 5-Tage-Woche im Niedriglohnsektor sind, und die dann eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich hätten, die haben ja immer noch das Problem, die haben so oder so viel zu wenig Geld. Also die müssten dann eigentlich dieses zweite Modell der Linkspartei wählen, das da lautet, man will trotz des vollen Lohnausgleiches, will man den Leuten die Möglichkeit geben, 5 Tage die Woche zu arbeiten, dann haben die quasi mehr als vorher. Das würde dann eigentlich sogar dementsprechend, was du gefordert hast, nämlich gleich viel arbeiten und einfach mehr Lohn bekommen. Aber das sind natürlich die Schwierigkeiten, die sich da ergeben. Und da finde ich, können wir eigentlich auch, wenn du mit dem Technischen, weil da würde ich am Großen und Ganzen auch sagen, das stimmt schon, dass es diese Widersprüche gibt, die will ich nicht wegleugnen. Wenn wir uns da einig sind, würde ich dann vielleicht übergehen zum Taktischen.
Ja, einen letzten Punkt noch dazu. Es gibt natürlich einen verteilungsneutralen Spielraum, den man jedes Jahr, wenn Lohnverhandlungen anstehen, verteilen kann, ohne dass die Lohnquote oder die Profitquote sich verändern. Und das ist nun mal der Produktivitätsfortschritt. Also wenn der 1% ist pro Jahr, ist eine Wunschvorstellung, haben wir seit 10 Jahren nicht mehr, liegen wir weit drunter. Was auch schlecht ist, ja, also da ließe sich auch vieles sicherlich besser machen und dran ändern, aber der ist nun mal jetzt in den letzten 10 Jahren, wie er ist. Aber den kann man verteilen, dann steigen absolut die Löhne, dann steigen absolut die Gewinne, aber relativ zueinander bleiben sie gleich. Oder man könnte eben sagen, statt mehr Lohn auszuzahlen und dann mehr zu konsumieren, kann man einfach weniger arbeiten. Also die Arbeitszeit jedes Jahr um den Produktivitätszuwachs verringern. Dann ist das auch verteilungsneutral. Also dann bleibt quasi Lohn- und Profitquote, wie sie ist. Problematisch wird es in dem Moment, oder sagen wir mal so, schwierig und heikel wird es in dem Moment, wo man Sachen fordert, die darüber hinausgehen. Denn dann bist du in der Verteilungsfrage und dann kommt man, dann ist halt die Frage, wie kann ich die organisierte Arbeiterschaft so stärken oder vielleicht die andere Seite so schwächen, dass sie die Quote verschieben, ja, die Lohn- und die Profitquote. Wo das, ich im Übrigen glaube, dass die, dass der wichtigste Hebel ist, dass es wirkliche Vollbeschäftigung gibt. Nicht so eine Fake-Vollbeschäftigung, wie jetzt uns eingeredet wird, während 5 Millionen Leute noch Jobs suchen, ob von Teilzeit in Vollzeit oder komplett. Weil dann, das ist das, was der Arbeiterschaft, würde ich sagen, strukturell am meisten Macht gibt, wenn sie sich Jobs aussuchen können, wenn sie mehrere Angebote haben oder wenn sie kündigen können und zum nächsten, beim nächsten direkt wieder einen Job finden. Das ist wirkliche Macht, erst recht in Zeiten, wo eben sehr wenige oder zu wenige und immer weniger in Gewerkschaften sind. Zuletzt hat sich der Trend ein bisschen verändert, aber über lange Jahre sinkende gewerkschaftliche Organisierung. Das müsste man als Makropolitik neben einer Politik, die sonst vielleicht Preiserhöhungen in anderen Bereichen kontrolliert oder unterbindet, umsetzen, um diese 4-Tage-Woche oder Arbeitszeitverkürzung im Allgemeinen technisch sauber und ohne viel Ruckeln, ohne viel Chaos abzuwickeln. Wenn man das nicht macht, dann ruckelt es halt und es kann entweder zum Vorteil oder zum Nachteil beider Seiten ausgehen.
Ja, das ist natürlich die Differenz jetzt zu den 50er, 60er Jahren, dass es ja relativ verteilungsneutral stattfinden konnte, weil die Wachstumsquoten, weiß nicht, wenn die bei 5-6% irgendwie pro Jahr liegen, klar, dann kann man auch bei vollem Lohnausgleich innerhalb von 5-10 Jahren einfach mal einen kompletten Arbeitstag streichen. Das ist heutzutage schwieriger, also selbst wenn man diese ein oder gar mal wieder 2% Wachstum oder so pro Jahr hätte, dann wäre das so. Wenngleich ich da aber entgegnen würde, du bist ja normalerweise auch immer für Lohnerhöhungen. Also du bist ja auch sonst für Lohnerhöhungen und die finden ja auch nicht verteilungsneutral dann statt, ne? Also das ist ja auch, du forderst ja auch sonst immer die Umverteilung so, also das finde ich schon mal wichtig, also das ist ja sonst immer deine Forderung. Du sagst jetzt ja nur, es wird halt schwieriger bei schrumpfendem Kuchen und so weiter, aber das ist ja erstmal das, was du sagst und zweitens ist ja ein Problem weiterhin nicht weg, nämlich, dass die Produktivitätszuwächse, selbst wenn die gesamtwirtschaftlich bei 1% liegen, dass sie extrem ungleich verteilt sind. Also das Problem, was du aufgemacht hast, dass das überhaupt nicht für die gesamte Volkswirtschaft vorstellbar ist, dass die alle einen gleichen Produktivitätszuwachs haben, sondern der wird sich halt eher so ausgestalten, dass der in der Automobilindustrie dann vielleicht bei 1,5-2% liegt und bei vielen Dienstleistungsberufen, die zum Beispiel körpernah sind, wo sich einfach nicht die Effizienz steigern lässt, großartig, da liegt die dann eher bei 0-0,1%. So, das Problem hast du immer noch. Also da hättest du quasi weiterhin so eine Art, also wenn du über die gesamte Volkswirtschaft bei vollem Lohnausgleich dafür sorgst, dass hier, also dafür sorgst, dann hast du einfach eine Umverteilung zwischen den Branchen und damit auch zwischen den Arbeitern der jeweiligen Branchen. Ne? Also das Problem hast du trotzdem noch, würde ich behaupten.
Das wäre bei Wolfgangs 18 Euro Mindestlohnforderung wäre das für die Friseure genauso. Die Friseure könnten sich das nicht leisten, ohne selber die Preise zu erhöhen. Und das führt in einer zunehmenden Dienstleistungsgesellschaft einfach dazu, dass körpernahe und produktive Dienstleistungen teurer werden, uns mehr wert werden. Was aber auch okay ist. Also,
klar, es ist halt einfach eine Stauchung letztlich des Lohngefüges. Also dass man nicht mehr diese krasse Diskrepanz zwischen beispielsweise mäßig bis schlecht bezahlte Arbeit im Care-Sektor oder in der Kindererziehung oder sonst wo und den extrem gut bezahlten Facharbeitern, die am Fließband stehen, sondern dass das so eine Stauchung quasi in der Gesamtökonomie gibt. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, die findet irgendwie in beide Richtungen statt. Also die findet irgendwie von unten herkommt ein bisschen statt, dass tatsächlich zum Beispiel durch Mindestlöhne da so das niedere Lohnsegment angehoben wurde, dass die also im Gegensatz zur restlichen Arbeiterschaft ein bisschen bevorteilt wurden. Wenngleich man auch sagen muss, für den Rest der Arbeiterschaft lassen sich dann auch leichter höhere Löhne fordern. Aber klar, wer weit über Mindestlohn liegt, für den ist es eh immer relativ egal und für den ist es dann auch nicht so ein richtig gutes Argument. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten man gesehen hat, dass auch bei den gut beschäftigten Gruppen die das Leben immer prekärer wird. Ne? Also einerseits sowohl die Arbeitsverhältnisse, ne? Also dass dieses Normalarbeitsverhältnis eigentlich politisch immer mehr geschliffen wurde und dass man auf diese Art und Weise in Leiharbeit oder sonst was steckt, wo man vielleicht gar nicht einen schlechten Stundenlohn hat. Manchmal vielleicht sogar einen besseren, passiert auch.
Ja, ja.
Aber halt einfach viel weniger Jobsicherheit hat und viel weniger Planungssicherheit hat. Und das gilt natürlich irgendwie so in beide Richtungen. Und da würde ich dann auch sagen, da man ja in den letzten Jahrzehnten so sehr sehen konnte, dass auch das Kapital da überhaupt keine Rücksicht walten lässt, also sobald dem irgendwie die Möglichkeit gegeben wird, auf sowas wie Leiharbeit beispielsweise zurückzugreifen oder auch sonstige politische Regelungen. Ich meine, das geht ja durch alle Branchen. Man denke nur an sowas wie die Landwirtschaft, wo man immer wieder Migranten holt, denen man dann keine Krankenversicherung zahlen muss oder sonst was. Also all diese Sonderregelungen, die nur dem Kapital dienlich sind und die sich das Kapital gerne auch dienlich macht, die deuten ja darauf hin, wie hart der Klassenkampf von oben geführt wird und wie rücksichtslos. Und da würde ich halt sagen, da muss eigentlich die politische Linke auch mal wieder bereit sein. Da wären wir jetzt wirklich mal beim Thema Strategie. Muss die politische Linke bereit sein, diese Rücksichtslosigkeit auch für die andere Seite mal wieder einzufordern. Nicht in dem Sinne, dass hier die Politiker einfach per Federstrich immer eine Regelung nach der anderen durchboxen, die den Arbeitern nützt, sondern das würde ich sagen, das ist immer ein Kampf, das ist immer eine Verteilungsfrage, die sehr materiell ist und die nur durch gesellschaftliche Kämpfe stattfindet. Also so ganz vulgarisiert, die Befreiung der Arbeiterklasse, ne, die kann nur durch sie selbst geschehen oder zumindest mal das Einstehen fürs Eigeninteresse. Und da würde ich ja gar nicht wollen, dass die Linkspartei die Anmaßung hat zu sagen, wir stellen diese oder jene Forderung auf, dann sind wir in 10 Jahren bei der absoluten Mehrheit und dann sorgen wir hier fürs Paradies, sondern die soll sich einfach erstmal nur auf die Seite der Arbeiterschaft stellen, die sich das dann erkämpfen muss. Also das wäre ja die Haltung, die ich gerne von einer modernen Partei, die zumindest ihrem Selbstverständnis nach sozialistisch ist, die ich da gerne hätte.
Aber meinst du, die Linkspartei wird so nicht wahrgenommen? Ich würde schon sagen, dass sie das Image hat, also dass sie auf Seite der Arbeiterschaft steht.
Dass sie auf Seite der Arbeiterschaft steht, ja, dass sie, ich sag mal so, das mit dem Image ist immer so eine schwierige Sache, weil die Eigenwahrnehmung und auch Eigendarstellung, Selbstdarstellung der Linkspartei hat ja wenig zu tun damit, wie sie wahrgenommen wird. Ne? Also wenn man jetzt in der Bevölkerung umhergeht und fragt, Linkspartei, was da los, da werden wahrscheinlich viele, so wie eine Sarah Wagenknecht, sagen, ja, das sind diese Selbstgerechten, die Wokies und was weiß ich nicht alles, die sich nur um irgendwelche Berlin-Mitte-Probleme kümmern und Identitätspolitik machen. Jetzt fernab der Frage, wie man zur Identitätspolitik steht, da will ich gar nichts gegen sagen jetzt, aber es ist ja einfach so, dass es so oder so nicht stimmt. Ja, also die Linkspartei ist deutlich näher sowohl an der arbeitenden Klasse als auch im Prekariat, das nicht arbeitet oder schlecht bezahlt arbeitet, ist deutlich näher daran als eine Sarah Wagenknecht beispielsweise. Aber die Wahrnehmung und auch Selbstdarstellung und auch das, was sie tatsächlich tun, hat ja eh in Deutschland überhaupt nichts damit zu tun, wie sie medial dargestellt und von den Leuten aufgenommen werden. Und du hast ja nun nur einfach gesagt, jetzt ist es unklug, eine 4-Tage-Woche zu fordern. Und da würde ich doch sagen, man kann ja gerne das auf so eine sachliche Art und Weise machen, dass man die Bevölkerung auch darauf hinweist, welche Probleme das mit sich bringt, im Kapitalismus eine 4-Tage-Woche zu fordern, eine mögliche Preissteigerung etc., pp., Beschäftigungsverlust, all diese Dinge, die kann man zwar irgendwie sagen, aber dass man überhaupt erstmal eine Vision wiedergibt den Leuten.
Aber ist es dann noch attraktiv, ist ja die Frage. Also würden die Leute das, ich gebe dir recht, wenn man jetzt fragen würde, 4 Tage arbeiten statt 5 Tage und am Monatsende gibt es das Gleiche. Ja, das ist populär. So, das finden Leute gut. Wenn man die aber fragen würde, würdest du das machen mit dem Risiko, dass die Preise steigen und du dir von deinem Lohn am Ende weniger kaufen kannst? Moment, ich komme ja sowieso schon nicht über die Runden, Monatsende immer knapp. Ich habe meinen Reallohn ist verloren, werden die nicht so definieren und sagen, aber das ist deren Wahrnehmung. So, im Supermarkt wird alles teurer, ich kann mir das nicht mehr leisten. Weiß ich nicht, ob dann schon die Popularität nicht eine ganz andere wäre. Also Ehrlichkeit killt Popularität in dem Fall.
Ehrlichkeit killt Popularität. Ich würde aber auch sagen, dass man ja, sind ja bislang ja davon ausgegangen, dass man das verteilungsneutral machen möchte. Und da würde ich auch sagen, man muss natürlich den Leuten sagen, das ist verteilungsneutral eigentlich kaum denkbar. Also das ist verteilungsneutral kaum denkbar. Ja. Und das gilt ja für jeden normalen Arbeitskampf auch. Also wenn man Leuten vermitteln kann, ihr müsst streiken für höhere Löhne, bei gleichbleibender Arbeitszeit kann man denen auch vermitteln, ihr könnt streiken für gleichbleibende Löhne bei niedrigerer Arbeitszeit. Das kann man denen beides vermitteln und muss denen halt sagen, ihr müsst wieder wirklich für ein antagonistisch formiertes Interesse einstehen. Also das ist das, was man denen dann sagen muss. Also klar, das gibt's nicht in Sozialpartnerschaft, die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, sondern das gibt es wirklich nur mit einer gewissen Militanz, die sich die deutsche Arbeiterschaft über Jahrzehnte hinweg abtrainiert hat. Und nur dann ist es möglich und nur dann ist es natürlich auch attraktiv. Diese Ehrlichkeit muss man haben. Das wird ein Kampf. Ein Kampf, den man in Deutschland nicht mehr gewohnt ist, der aber notwendig ist, weil es an allen Ecken und Enden prekärer wird. Das ist wirklich wurscht, ob man auf die Schleifung des Normalarbeitsverhältnisses guckt oder ob man auf die Mietpreise oder sonst was guckt. Die Leute merken, es wird immer heikler für sie und ich glaube, man kann sie in diesem Moment, wenn man es richtig macht, an ihrem Eigeninteresse erwischen. Da bin ich relativ optimistisch.
Ja, was bei der Strategie stelle ich mir eben immer die Frage, also wenn das jetzt gefordert wird, die Linke ist ja im Moment so irrelevant, die kann das zwar fordern, aber kommt damit auch nicht groß in Talkshows vor und wird dann nicht debattiert, aber wenn das passieren würde, ja, würde sie da den Argumenten standhalten und kann dort überzeugen, ohne dass die Leute nach einer Sendung dann sagen, ah, ja, okay, die Idee klingt zwar nett, aber das ist wieder hier, die sind malen wieder eine rosarote Welt und das schaffen die ja eh nicht, ja. Also diese Unglaubwürdigkeit, die linke Wirtschaftspolitik in der breiten Bevölkerung sowieso hat, auch unter Arbeitern, also dass jetzt irgendwelche Selfmade-Millionäre und Unternehmer und keine Ahnung, BWL-Justisse die Linke blöd finden, okay, die muss ich auch nicht überzeugen. Und da glaube ich einfach, dass das vor 10 Jahren easy einfacher gewesen wäre und vielleicht in 20 Jahren auch wieder einfacher wird. Aber gerade jetzt Boomer, niedrige Produktivität, also Boomer verlassen den Arbeitsmarkt, niedrige Produktivität und Reallohnverluste seit der Corona-Krise, ne? Also Löhne sind auch immer real 6% unter dem Wert von 2019. Gibt es einfach 3 so große und glasklare Punkte, mit denen die widerlegt werden könnten, dass ich glaube, das würde schlecht ausgehen. Und dann ist am Ende der Glaubwürdigkeitsverlust größer als dieses Jahr, hier hat man eine richtige Forderung gestellt. Ja, das haben wir in anderen Bereichen übrigens auch. Also die Linkspartei kann man auch kaum einmal vermitteln, aber fordert beispielsweise ein 200-Euro Klimageld. 200 € im Monat. So das Klimageld, was die Ampel sich vorgenommen hätte, wären mal 150 € im Jahr gewesen. 200 € Klimageld im Monat ist quasi bedingungsloses Grundeinkommen dafür, dass wir euch den CO2-Preis so teuer machen, dass ihr an der Tankstelle kotzt. So, ist das realistisch? Also und in die Kategorie fällt das irgendwie.
Gut, da würde ich auch sagen, die Forderung in dem Verhältnis zueinander ist natürlich eher unsinnig. Nur du sagst ja auch einfach in dem Video, die Linkspartei kriegt ja überhaupt nichts in Talkshows hin. Du sagst zum Beispiel, wenn man gerade jetzt leider. Ja, es stimmt ja auch. Wenn man gerade jetzt, wo Boomer vor der Rente stehen und die Produktivität lahmt und man in Talkshows nicht mal Bürgergeldempfänger und Asylbewerber vernünftig verteidigt bekommt gegen diese Angriffe von rechts, dann in so einem Moment mit der 4-Tage-Woche kommt, dann würde ich sagen, ist das eher schlechtes Timing. Und das finde ich, das spricht halt erstmal gar nicht so viel gegen die 4-Tage-Woche, sondern spricht erstmal dafür, dass die Linkspartei relativ inkompetent ist, was die Auswahl von Funktionsträgern für Talkshows ausgeht. Ja, also dass man da Leute hat oder nicht nur für Talkshows, sondern auch generell, was die Auswahl von parteihohen Leuten betrifft, ist die Linkspartei da einfach relativ inkompetent, bekommt das nicht hin. Wenn man jetzt mal von wenigen Leuten wie einem Gysi oder bis vor kurzem einer Wagenknecht, wenn man von denen mal absieht, bekommt die es einfach nicht hin, Leute heranzuzüchten, die in einer Talkshow es schaffen zu funktionieren. Die also einerseits ihre Punkte vorbringen, die sich gegen unhöfliche Talkshow-Gäste, die ihnen immer reinreden, zur Wehr zu setzen und die es aber auch selbst schaffen, mit so einem gewissen Populismus mal hausieren zu gehen. Das kriegen die einfach nicht hin. Das ist doch in Wahrheit viel mehr das Problem, als jetzt das, als das eigentliche Argument. Also wenn man dich jetzt mit dem, was wir jetzt zum Beispiel hier besprochen haben, mit den Abwägungen, wenn man dich da reinsetzen würde und sagen würde, du kriegst jetzt 500 € und argumentierst für die 4-Tage-Woche, würdest du das ja wahrscheinlich auch auf eine vernünftige Art und Weise hinbekommen. Gibst du, du würdest dir das doch auch zutrauen. Es kann doch nicht nur sein, dass sie größenwahnsinnig ist.
Nein, also natürlich schon, das würde gehen, aber
du hast ja auch kein Gegenüber, was da fachkundig ist. Also sorry, aber so ein normaler, auch Wirtschaftsfinanzpolitiker ist ja sowas von nicht in der Lage, die Argumente, die du jetzt da vorgebracht hast,
selbst vorzubringen. Aber es ist schon stimmt, aber schon dieses ganz basal und das wird ja wirklich, geht ja durch die Talkshows. Ich stelle mir jetzt davor, der Markus Lanz sitzt da und sagt, ja, aber Herr Höfgen, Stichwort Demografie. 2036, 18 Millionen Boomer weg, nur 11 Millionen nachgekommen. Dann sagt der, drückt der mir noch rein, schon heute fehlen überall Arbeitskräfte. So, das stimmt dann nicht, aber egal, er drückt es mir trotzdem rein. Wie wollen sie dann noch? Ist das nicht illusorisch? So, dann hast du erstmal so einen Berg vor dir, den du in 2,5 Minuten widerlegen musst. Boah, und also es ist eine Aufgabe. Und warum nicht, würde ich sagen, wenn wir über Strategie sprechen, nicht, dass das nicht möglich ist, aber ist es nicht strategisch sinnvoller, die Sachen mitzunehmen, um abzugrasen, wo man einfacher Zustimmung bekommt?
Aber das machst du ja sonst auch nicht. Also ganz ehrlich, wenn du zu Bäcker Lutze gehst und den fragst, wie findet der mehr Staatsschulden, der wirft dich auch ein Brot vom Vortag ab. Ne? Also das ist ja einfach so, also das, was du sonst forderst, wo ich ja gar nicht gegen agitieren will irgendwie, dass ich das falsch finde, was du sonst forderst, aber das, was du sonst forderst, ist ja auch ungleich beliebter als das,
aber ich bin ja kein Politiker. Ich will ja nicht Wähler überzeugen, mich zu wählen, sondern aufklären. So, und natürlich würde ich auch...
Ich habe das schon als Politempfehlung auch immer verstanden, dass du sagst, dass die Linke muss wieder finanzpolitisch Verstand entwickeln, muss sich jetzt einsetzen für Investitionen, Schulden etc. Und da würde ich
stimmt auch sagen, ja auch, aber man würde ja nicht zum Bäcker gehen. Ja, stimmt, natürlich sollte man nicht auf Plakate drucken, mehr Schulden, so, das wäre natürlich idiotisch, sondern das, was man damit macht, so, und am Ende halt argumentieren in Talkshows, wenn man ein bisschen Zeit hat und nicht nur diesen Claim hat, nicht nur dieses Plakat, dann argumentieren, warum das geht, warum das möglich ist, warum das für andere Sachen auch ging, Stichwort Bundeswehr. So, da kann man sich dann argumentative Brücken bauen. Das sollte man sich zutrauen, statt immer schissig zu sagen, oh, Schulden nur für Investitionen, aber nicht für Konsum. So, solche Sachen nicht. Aber, also mehr Staatsschulden ist ja keine Forderung an sich, also aus meiner ökonomischen Sicht, wenn Deutschland in Krise ist, natürlich schon, aber nichts, was ich, wo ich jemandem, einem Politiker empfehlen würde, ey, mach damit Wahlkampf. So, das muss man ja schon unterscheiden. Und trotzdem, also nochmal zur Strategie zurückkommend, ich würde sagen, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt als jetzt, weil man eben leicht angreifbar ist, weil es diese ökonomischen Herausforderungen gibt, weil man sehr klein geworden ist, weil man in Talkshows nicht mehr eingeladen wird, weil man nicht erklären kann. Und deswegen würde ich sagen, und weil die Linke ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, und deswegen komme ich zur Schlussfolgerung, ich würde so heikle Forderungen oder mutige vielleicht, naiv, schmaler Grad, große, sagen wir mal, ambitionierte Forderungen, das ist vielleicht der treffendere Begriff, eher nach hinten stellen. Eher mehr Realismus und mehr Pragmatismus. Du kannst aber dagegen argumentieren und sagen, nee, gerade damit erreicht sie die Leute und macht Schlagzeilen vielleicht.
Also
erst ja, stimmt, aber sind Schlagzeilen, ein Satz noch, ja. Sind Schlagzeilen dann Selbstzweck oder erzeugen sie bei den Leuten wieder ein, was wollen die denn? Funktioniert ja sowieso nicht.
Gut, aber jetzt würde ich sagen, also wenn wir uns in die Rolle der Linkspartei reindenken, die Linkspartei ist derzeit eine 3-4%-Partei. Also die wird einfach, also wenn jetzt Bundestagswahl wäre, die wären raus. Also ich glaube tatsächlich, wenn man, also da würde ich schon zum Beispiel sagen, wenn man jetzt ganz basal oder banal nur drauf guckt, was sollte die Linkspartei machen? Gar nicht, wie realistisch ist es dann, dass dadurch die Vier-Tage-Woche kommt, sondern was sollte die machen? Würde ich sagen, ist etwas wie die Vier-Tage-Woche das einzig Sinnvolle. Die haben einfach anscheinend einen bestimmten Kern an Wählerschaft, der nicht weggeht. Der geht einfach nicht weg. Der ist jetzt nicht zur AfD abgewandert, der sieht sich von SPD und Grünen definitiv nicht vertreten und wird es auch nie wieder tun. Der ist anscheinend auch nicht zu Sarah Wagenknecht abgewandert vor allem. Ne? Da sind ja auch noch mal einige verloren gegangen. Das heißt, die hat man einfach. Und jetzt muss man, um überhaupt mal zu überleben als Partei, noch eine gewisse Wählerschaft ansprechen. Und da würde ich sagen, ja, man kann natürlich beispielsweise durch den Einsatz, dass man sagt, wir sind die einzige Partei, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Das ist ja der Grund, warum die Carola-Rakete so stark gemacht haben, schätze ich mal, weil die sagen, okay, wir wollen jetzt enttäuschte Grünwähler abziehen. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage, aber wir wollen jetzt enttäuschte Grünwähler, die von dieser Migrationspolitik angewidert sind, abwerben. Ergibt zumindest rational irgendwo Sinn für mich. So.
Ja.
Und ich würde zum Beispiel auch sagen, es geht hier um jede 0,5-1% für diese Partei, würde ich erstmal sagen, naja, mit einer Forderung wie der Vier-Tage-Woche, wenn man die halbwegs verteidigt bekommt in einer Talkshow, nicht unbedingt brillant, aber halbwegs verteidigt, doch, da kann man erstmal sich eine Menge Freude mitmachen. Darüber hinaus finde ich jetzt, wenn wir mal von der Linkspartei abstrahieren, weil das mit der Linkspartei ist ja auch wirklich so das Problem, die wird in Deutschland nie ein Riesenfaktor sein können, selbst wenn die wie Phönix aus der Asche aufsteht, weil die Linkspartei hat eine politische Vorgeschichte, die sie für große Teile der deutschen Wählerschaft einfach unwählbar macht, selbst wenn sie in Wahrheit deren Interessen vertritt. Die hat Glaubwürdigkeitsprobleme, wie du sagst, und so weiter und so fort. So, aber wenn wir jetzt mal darüber hinaus uns fragen, was sollte eine Partei, die ihrem Selbstverständnis nach sozialistisch ist, machen? Und das ist die Linkspartei. Ja, das ist die Partei, die immerhin noch sagt, als einzige in diesem großen Parteienspektrum, was jetzt so im Bundestag sitzt, ist ja mittlerweile wirklich recht groß, dieses Spektrum, oder was bald sitzen könnte, inklusive Saarbrückenknecht, ist einfach die einzige Partei, die
irgendwie sitzen ja schon drin sogar. Die
stimmt,
haben ja schon 10 Abgeordnete. Ja, ja.
Also die, das ist wirklich so das Ding. Also die sind die einzigen im Bundestag noch von all diesen Gruppen und Fraktionen, die sagen, wir sind Sozialisten. Und da würde ich doch sagen, da braucht man einen relativ bedingungslosen Einsatz für die Arbeiterschaft. Ich meine, du hast selbst gesagt, ich will das nur noch mal sagen, weil wir haben jetzt sehr viel im ersten Teil darüber gesprochen, welche Probleme gibt es technisch mit der Vier-Tage-Woche. Und ich habe auch gesagt, ja, die sind alle da, das will ich nicht wegleugnen. Du hast aber auch selbst in deiner Reaction gesagt, das ist schon ökonomisch, technisch möglich. Ja, das hast du ja auch gesagt. Das ist halt eine Sache, die du für unwahrscheinlich hältst, aufgrund dessen, wie es so im Klassenkampf seit ziemlich langer Zeit in Deutschland aussieht. Weil einkommensneutral findet das natürlich nicht statt. Das wäre eine Umverteilung von oben nach unten. Das wird nicht einkommensneutral durch Wirtschaftswachstum und all das und Produktivitätszuwächse geregelt. So.
Also man kann das machen, wenn man am Ende akzeptiert, dass der Monatslohn entwertet wird beispielsweise und vielleicht auch Arbeitslosigkeit entsteht, weil man den vollen Lohnausgleich nicht hinbekommen hat. Man kann es machen, nur das sind eben die Folgen. Das war, was ich gesagt habe, ja.
Und
genau, also man kann alles machen. Wir können auch den Mindestlohn auf 180 Euro erhöhen, kann man auch machen. Hat halt auch Konsequenzen, aber man kann es machen.
Gut, aber dass die Minderung des Monatslohnes deutlich geringfügiger ausfallen würde bei dieser Einführung als so eine Mindestlohn auf 180 Euro pro Stunde aufsetzen,
ja, ja.
Sind wir uns, glaube ich, doch einig.
Ja.
Ich weiß, es ist einfach nur eine Polemik, aber so, das sagst du ja selbst. Und ich glaube, eine Partei, die dann einfach mal den Mut hat zu sagen, wir stehen bedingungslos an der Seite der Arbeiterschaft, wir kümmern uns nur geringfügig darum, wie das Kapital das eigentlich findet, so wie das Kapital sich auch nicht drum kümmert, wie die Arbeiterschaft das findet, wenn mal wieder unbezahlte Überstunden anfallen oder wenn die Preise mal wieder erhöht werden. Da würde ich einfach sagen, diese Rücksichtslosigkeit, die wünsche ich mir doch von einer Partei, die sich selbst sozialistisch nennt. Also eine sozialistische Partei sollte als Ziel haben, die Überwindung der Klassengesellschaft und auf dem Weg dahin nicht die bestmögliche Betreuung der Klassengesellschaft, sondern erstmal den Einsatz für die Arbeiterklasse. Und das halte ich für einen totalen No-Brainer, dass in Deutschland dass sich keiner mehr als Arbeiter sieht, ja, dass man überhaupt nicht mehr sowas wie, ich will gar nicht Arbeiter stolz sagen, das ist ja auch ein bisschen doof, man soll ja nicht stolz sein auf seine Position als Lohnarbeiter, sondern man soll die abschaffen wollen, aber dass man zumindest gar kein Klasseninteresse mehr kennt in Deutschland, das ist doch das eigentliche Problem und das muss man doch wieder stärken. Also bevor man das nicht gestärkt bekommt, kriegt man die Linkspartei nicht gerettet, kriegt man die Vier-Tage-Woche nicht, kriegt man nichts, was halbwegs Spaß macht im Leben.
Auf jeden Fall ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Also zu verstehen, wenn ein GDL-Schichtarbeiter streikt, so, ich habe mit dem was gemeinsam, auch wenn ich heute nicht zur Arbeit komme. Ne? Also das ist ja vor allem wichtig. Ja, aber kriegt man das mit der Vier-Tage-Woche hin oder spaltet die eher? Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr unentschlossen, weil ich glaube, selbst, also egal wie radikal man von dem Kapitalismus weg will, schafft man das nur, wenn man die Leute abholt mit realistischen Alternativen, für die man gerade stehen kann und die man gut verargumentieren und umsetzen kann. Und die natürlich das Leben besser machen, den Arbeitern mehr Macht geben, ja, und also bin ich ja überall total dabei. Nur da fallen mir ganz viele Forderungen ein, die leichter sind, weniger kontrovers und weniger Risiko haben, als diese Vier-Tage-Woche zu diesem Zeitpunkt.
Wann wäre denn eigentlich die Delle weg, wo du sagst, dann darf man wieder?
Das klingt jetzt böse, aber die Delle ist natürlich weg, wenn die Babyboomer, also ja, Gott sie selig hat, ja, also es klingt gut, jetzt hart,
ja,
aber
das ist ja jetzt wirklich keine politische Perspektive, die irgendwer aufmachen will, oder? Also ich meine jetzt mal ernsthaft, das ist ja auch relativ grässlich zu sagen, erst dann Oma und Opa tot sind, kann man wieder sich eine substanzielle Verbesserung der eigenen Lebensumstände leisten.
Ja, ich verstehe, deswegen wollte ich es doch nicht aussprechen, aber ökonomisch gesehen ist es ja nun mal so. Also wir haben jetzt dann demnächst ganz viele Leute, die konsumieren, ohne zu arbeiten. Das sind Rentner. Die konsumieren, ohne zu arbeiten, ohne was herzustellen. Und ich würde sagen, wenn die Produktivität lahmt und es weniger Leute gibt, die herstellen und mehr, die konsumieren. Das Gleiche wäre im Übrigen, wenn wir jetzt ganz viele Kinder bekämen. Ne? Also die müssen ja auch erstmal 18 Jahre konsumieren, bevor sie produzieren. Gott sei Dank, zivilisatorischer Fortschritt, dass die nicht schon mit 12 irgendwo am Band stehen. Aber Kinder, Alte, Kranke, die konsumieren, ohne zu produzieren. Und das ist eine ökonomische Herausforderung.
Das ist in jeder Gesellschaft eine ökonomische Herausforderung. Andersherum ist aber ja nicht alles, was du eben als Ökonomie bezeichnest, Ökonomie schlechthin, sondern das ist, da würde ich jetzt vielleicht mal zum dritten Teil des Gesprächs übergehen, schon ein Problem der Art und Weise, wie wir produzieren. Also wir haben gesagt beispielsweise, oder du sagst, ich sag mal so, ich zitiere dich einfach mal, du sagst in dem Video, und das ist eigentlich der krasseste Dissens, also wo ich auch wirklich sagen würde, das fand ich als eine richtige Romantisierung. Du sagst in dem Video, Zweck des Wirtschaftens ist nicht Produktion, sondern Konsumtion. Und da würde ich wirklich sagen, es stimmt einfach nicht. Also es stimmt, in dieser Gesellschaft stimmt das einfach nicht. Also man kann ja erstmal fragen, wessen Konsumtion. Ne? Also du sagst ja selbst in dem Video, die
Mikroökonomisch stimmt es nicht, makroökonomisch stimmt es.
Jein, also ich würde mal sagen, du meinst jetzt mit mikroökonomisch, es stimmt nicht für unbedingt jeden Einzelnen, dass sich da...
Ja, also einzelne Akteure wie Unternehmen, die wirtschaften nicht, die produzieren nicht, weil sie damit nur Konsumbedürfnisse befriedigen wollen, ja, irgendwie so im allgemeinen Interesse, sondern klar, weil sie Profite machen wollen, weil sie möglichst viel Geld verdienen wollen, um dann damit auch Mittel zum Zweck möglichst viel Macht, viel Kapital, welcher Art auch immer, akkumulieren wollen, na klar, um so groß und so fett so wie möglich zu werden, ja, als Selbstzweck. Das stimmt schon, nur trotzdem, das ist auch unabhängig, würde ich sagen, sogar von Kapitalismus, das ist eher, vielleicht schon fast eher Marktwirtschaft, ja, dass jeder Akteur versucht, ja, wenn wir jetzt mehr darüber reden, dass zum Beispiel Unternehmen am Markt profitorientiert handeln, ja, und ist egal, wem die gehören, quasi, die betriebswirtschaftliche Logik gebietet, dass man mehr einnimmt, als man ausgibt, ja, dass man Profite macht, wofür die dann eingesetzt werden und wie viel bei denen verbleibt, so, das ist dann alles natürlich noch eine politische Frage, aber also jedes Unternehmen, was Profite macht, heißt ja, er hat nicht zuvorderst im Kopf oder als Ziel, die Bevölkerung muss konsumieren und muss versorgt werden. So, völlig d'accord. So, das ist Quatsch. Das ist eine Romantisierung wäre das, wenn ich glaube, dass VW Autos herstellt, nur weil wir ja alle Autos wollen.
Also der Konsum der normalen Leute ist fürs Kapital erst ein Mittel zum Zweck der Profitmacherei. Also das heißt, der Zweck dieser Art und Weise zu wirtschaften, liegt überhaupt nicht im Befriedigen von Bedürfnissen, sondern das ist, wenn überhaupt, ein Mittel zum Zweck, sondern der Zweck liegt gewissermaßen wirklich in der Produktion. Ja, also weil produziert wird unter dem Kommando des Kapitals, heißt es ja einfach, es wird produziert, um Gewinne zu machen. Heißt also, die Produktion ist am Ende des Tages der Zweck dessen und definitiv erstmal allgemein würde ich sagen, nicht der Konsum und vor allem ja nicht der Konsum der Arbeiterschaft, weil das ist wirklich was ich immer so ein Problem habe mit Keynesianern ist, dass die so sich die Gesamtwirtschaft, finde ich, immer ein bisschen so denken, als eben diesen großen Kuchen und dann aber, obwohl du ja normalerweise auch über Verteilung zu sprechen bereit bist, total davon abstrahiert.
Verteilung ist ja kein makroökonomisches Problem, ist ein mikroökonomisches Problem. Verteilung ist ja kein Problem für die Wirtschaft als Ganzes. Kann es werden, ja, wenn, also kann es werden, aber ist es nicht per se.
Also, okay.
Pass auf, vielleicht erkläre ich meinen Satz warum ist makroökonomisch, der Zweck allen Wirtschaftens ist Konsum. Das war so ein bisschen was ich gesagt habe. Das meint, egal ob man Kapitalismus hat oder eine Subsistenzwirtschaft, was auch immer, wo jeder nur für sich und seine eigene Familie irgendwie wirtschaftet und selber anbaut, der Zweck des Produzierens ist, dass wir uns selbst versorgen und über die Runden kommen. Und natürlich sind wir fortgeschritten und wollen mehr als überleben und uns mit Medikamenten und Lebensmitteln versorgen. Wir wollen gut wohnen, wir wollen Kultur, ins Theater, ins Fußballstadion, all das. Ja, und das alles ist ja Konsum. Das heißt, wir, Wir arbeiten makroökonomisch gesehen, um uns zu versorgen, um uns bestmöglich zu versorgen. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und dann sagen wir, in manchen Bereichen stellen wir die Versorgung über Märkte sicher, über eine Marktwirtschaft und sagen, naja, wenn da Restaurants im Wettbewerb sind, dann sorgt das dafür, dass wir mit gastronomischen Dienstleistungen bestmöglich versorgt werden. Denn wenn die Wettbewerb haben, scheiden die, die schlechtes Essen kochen, aus. Und die, die gutes Essen kochen, bleiben drin. Und das ist effizient. Bei der Polizei und bei der Feuerwehr und bei der Bildung und Gesundheitssystem, wünschenswert wäre es, machen wir das nicht. Ja, weil wir da sagen, Profit und Markt ist ein schlechter Verteilmechanismus oder ein schlechter sind schlechte Prinzipien für die Produktion, schlechte Kriterien, dann machen wir das sozialistisch, fast schon planwirtschaftlich. Der Staat legt es fest und organisiert es selber. Haben wir ja schon heute diese zwei verschiedenen Stränge. Und trotzdem ist all das dafür da, makroökonomisch, um uns zu versorgen. Dass die einzelnen Akteure, dass der Konsum und dass einem, also Unternehmer, das Gesamtbedürfnis der Gesellschaft egal ist, egal sein kann, nicht muss, aber kann, geschenkt, natürlich. Brauchst mich nicht für einen überzeugen.
Also. Aber dieses Wir ist doch eine einzige Abstraktion. Also so zu tun, als hätten wir als Gesellschaft uns das ausgedacht, so ganz kollektiv, als hätten wir uns das ausgemalt, das so zu machen, das ist ja einfach nicht, wie das stattfindet. Also erstmal, wir können es dann aber von Anfang an gehen. Du sagst, der
Zweck eigentlich schon, weil wir demokratisch entscheiden, was für ein Wirtschaftssystem wir haben. Jetzt kannst du darüber.
Nee, darüber wurde nie entschieden. Also darüber wurde wirklich nie demokratisch entschieden.
Warum? Wenn wir die Linkspartei wählen würden, würde die den Kapitalismus sicherlich, ob die jetzt abschafft oder wie auch immer das man nennt, aber es wäre
ein sicherlich anderes. Also im verfassungsrechtlichen Rahmen ist das nicht möglich.
Okay.
Also da würde ich wirklich sagen, da wurde nie drüber abgestimmt. Und also ich würde es nochmal von Anfang an aufdröseln. Du sagst,
Zweck, ja, okay.
Das Wirtschaften ist nicht Produktion, sondern Konsumtion. Würde ich erstmal sagen, okay, definitiv nicht Produktion, nicht Konsumtion der normalen Bürger, ne, weil da haben wir ja gesehen, die letzten Jahrzehnte zum Beispiel, der Wage Share ist immer weiter gesunken. Das heißt, das, was mehr produziert wurde, da haben die eigentlich immer weniger von gehabt. Also die Frage ist wirklich, für wen wird hier eigentlich, für wessen Konsum wird hier produziert? Jetzt könnte man irgendwie sagen, wird hier für den Konsum der Reichen produziert? Naja, auch nur bedingt. Also das, was die an Gewinn aus ihren Geschäften ziehen, das verkonsumieren die ja auch nicht alles, sondern das wird ja direkt reinvestiert, selbstzweckhaft. Das heißt wirklich, diese ganze Ökonomie dient erstmal dem Reichermachen derer, die über Kapital verfügen. Das ist der Zweck dieser Produktionsweise. Also die Produktion ist wirklich Selbstzweck. Und es stimmt ja auch noch dazu nicht, wenn man jetzt, also sich das rein stofflich denkt, weil du willst ja sagen,
Aber du sprichst jetzt nur von der Marktwirtschaft, ne, von der Privatwirtschaft, sagen wir mal besser so. Du sprichst nicht von Versorgung mit Schulen, Polizei, Feuerwehr,
Das hab ich jetzt mal ausgeklammert, weil okay. Das ja auch wirklich in eigentlich fast überall, wo kapitalistisch gewirtschaftet wird, ist es ja einfach so, dass all das da so hinten dran hängt. Also nur wenn eine Nationalökonomie kapitalistisch gut funktioniert im internationalen Wettbewerb, ist die überhaupt in der Lage, sich den ganzen Rest zu leisten. Das ist ja ohnehin, deshalb klammere ich das jetzt mal so ein bisschen aus. Und ich würde zum Beispiel sagen, es gibt doch auch wahnsinnig viel an gesellschaftlicher Arbeit, die verrichtet wird, die dient überhaupt nicht weder Produktion noch Konsum in dem Sinne, sondern die dient einfach nur dafür, den Kapitalismus gewissermaßen oder die unterschiedlichen Kapital am Laufen zu halten. Zum Beispiel Werbeindustrie. Ja, du hast ja auch gesprochen über die Werbeindustrie so in deiner Reaction. So, das sind 500.000 Menschen in Deutschland. Die sind nur dafür zuständig, nicht auch nur ein Gramm stofflichen Reichtum zu produzieren. Ja, das irgendwie noch ein Brot gebacken wird bei Bäcker Lutze oder irgendwie in der Pizzeria eine Pizza gemacht wird oder ein Auto zusammengeschraubt wird, sondern die sind nur dafür zuständig, die konkurrierenden Kapitale dabei zu unterstützen, dass sich von den 12 Joghurtsorten, die von Zott oder die von sonst wem durchsetzt. So, also da würde ich zum Beispiel sagen, das sind einfach alles Faux-Frais dieser Produktionsweise, die extrem ineffizient sind. Dazu kommt die Frage nochmal, für wessen Konsum wird produziert? Also da, wo es wirklich um den Konsum geht. Also das ist ja auch nochmal diese große Abstraktion des Wirs, ja, dass man sich das immer so als eine große Volkswirtschaft vorstellt. Also dass Yachten gebaut werden, dass Villen gebaut werden, all dieses Zeugs, das sind ja alles Sachen, von denen hat kein normaler Mensch etwas. Und umgekehrt, wenn man diese Ressourcen planwirtschaftlich gedacht abziehen würde und anderen Sektoren zuführen würde, dann könnte man den Wohlstand von heute mehren, bei gleicher Arbeitszeit oder umgekehrt bei geringerter Arbeitszeit problemlos erhalten. Und das finde ich immer so mutlos am Keynesianismus und auch an der MMT. Das dann zum Beispiel war ja auch, glaube ich, bei dir so immer die Ansage, man hat Angst oder man darf so lange, man kann so lange MMT betreiben, ohne Inflation zu erzeugen, bis der Arbeitsmarkt leergefegt ist, dann wird es problematisch. So sagst du ja zum Beispiel auch. Und ich würde halt einfach sagen, damit akzeptiert man aber weiterhin all diesen Wahnsinn, den der kapitalistische Arbeitsmarkt mit sich bringt, ja, von Werbung bis hin zu Produkten für Superreich. Also all dieses Zeugs akzeptiert man, obwohl man mit all diesen Arbeitskräften schon jetzt für alle Menschen viel besser wirtschaften könnte.
Ja, muss ich ja widersprechen. Also da mutest du der MMT, würde ich sagen, zu viel zu, denn, also mein Punkt, wir sollten so lange quasi neue Schulden machen, bis Vollbeschäftigung erreicht ist, heißt ja nicht, und das beschreibe ich an ganz vielen Stellen, dass wir nicht dazu noch überlegen sollten oder in dem Moment, wo Kapazitäten erschöpft sind, nicht überlegen sollten, ob wir die Kapazitäten freisetzen, indem wir gewisse Menschen besteuern, die dann weniger arbeiten, indem wir gewisse Geschäftsbereiche verbieten, Versicherung, Spekulation, 96 Krankenkassen, die gegeneinander konkurrieren und quasi staatlich sind. Bin ich sofort bei dir, dass wir das anders organisieren. Ja? Auch ein größerer Staat, der Stromnetz, die Bahn, der Gesundheit, der Pflege, der Krankenversicherungen, Krankenkasse, Rentenversicherung, all das quasi ja zentralistisch organisiert, weil vieles natürliche Monopole sind, bei vielen Profit eben das falsche Motiv ist und dem Allgemeinwohl entgegensteht. Bin ich völlig dafür, ist gar nicht der Punkt. Nur, wenn man eben mehr will als die als gerade am Arbeitsmarkt verfügbar ist, dann hat man halt das ökonomische Problem Inflation. Man kann das auch eingehen, ja, man kann ja auch sagen, alles klar, dann gibt es jetzt eben eigentlich keine Arbeiter mehr, wir wollen aber trotzdem irgendwie den Gebäudebestand sanieren und es gibt keine Handwerker mehr, naja, dann hauen wir jetzt 10.000 Euro Prämie raus für jeden, der eine handwerkliche Ausbildung abschließt in den nächsten 5 Jahren. Das treibt die Preise für Ausbildungsgehälter nach oben, aber hat einen Sinn und Zweck, weil dann gibt es mehr Handwerker, wenn es den Anreiz gibt. Also da bin ich überall dafür, dass das widerspricht dem gar nicht. Ich mache sogar den Punkt, dass es erst dann eigentlich interessant wird, über Wirtschaftspolitik nachzudenken. Denn bis der Arbeitsmarkt leergefegt ist und einfach die Leute dort Anstellung finden, wo der Staat gerade noch was braucht oder die Marktwirtschaft was gebrauchen kann, die Privatunternehmen, das ist ja langweilig, das ist so ein bisschen more of the same. Aber danach, wenn alle Kapazitäten ausgelastet sind, die Frage, wie nutzen wir die bestmöglich im Gemeinwohl, das ist spannend. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann eben, wie gesagt, steuern, man kann Sachen verbieten, man kann, der Staat kann die Privaten immer ausbieten, also selbst in einem marktwirtschaftlichen Geschehen, ohne Planwirtschaft, kann der Staat einfach mehr bieten. Ja, dann steigen vielleicht Preise, aber trotzdem wird das dann staatlich organisiert. Ja, dann werden alle auch Handwerker, die halt beim Staat mehr verdienen können, machen dann halt nicht in der Privatwirtschaft die Aufträge. Ja, kann und sollte man alles machen. Sind wir allerdings auch weit von entfernt. Und ist keine MMT-Frage, würde ich sagen, sondern ist eine politische Frage. MMT funktioniert mit einem kleinen Staat, ja, der, keine Ahnung, nur sagt Verwaltung, Polizei und Feuerwehr, der Bildung und Gesundheit privatisiert hat. Da würde die MMT mit dem, was sie vorgibt, so wie funktioniert das Geldsystem, welche makroökonomischen Zusammenhänge gibt es, wo sind die Grenzen, genauso funktionieren wie in einem Staat, wo wir sagen, nur Restaurants und Friseure sind eine private Marktwirtschaft, jetzt überspitzt. Würde genauso gehen.
Wenn ich übrigens eins kurz mal sagen darf, weil du meintest, irgendwie die Konkurrenz im Gastrobereich führt zu guten Restaurants, das ist wirklich nicht die Erfahrung, die ich mache. Also ich würde sagen, du machst ja immer dieses Bäcker-Lutze-Beispiel, ich würde ja auch zum Beispiel sagen, Bäcker-Lutze ist scheiße. Also die meisten Bäcker sind hundsmiserabel, die meisten Restaurants sind wirklich schlecht. Also da würde ich sogar auch einfach widersprechen, dass gerade in diesem Bereich man überhaupt nicht davon sprechen kann, dass das Essen gehen oder sich ein Brot kaufen oder so, dass da die Privatwirtschaft irgendwas lösen würde. Also ich glaube, wäre minimal.
Aber wären sie besser, wenn es planwirtschaftlich organisiert wäre und warum?
Also ich würde behaupten, wenn du einen random französischen Bäckermeister damit beauftragst, beispielsweise in Deutschland alle Bäckereien anzulernen, wie ein ordentliches Baguette gebacken wird, dann wäre vielleicht sogar bei geringfügig, vielleicht gar nicht mal höheren Kosten, wäre zum Beispiel, wären alle Baguettes in Deutschland oder fast alle besser. Ja, würde ich sofort sagen. Es ist einfach.
Ja, aber also, wer bist du festzulegen, welche Art von Baguette alle gut finden?
Was heißt alle gut finden? Also ich glaube tatsächlich nicht, dass man irgendeinem Deutschen ein relativ normales französisches Supermarktbaguette hinlegt und dann das daneben, was man bei egal welchem deutschen Bäcker so ziemlich bekommt, dass irgendwer dann noch behaupten würde, das Deutsche sei gleich gut oder besser. Ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich glaube, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Hot-take.
Also ich will nur sagen,
weil Leute unterschiedliche Geschmäcker haben und dort, wo sich ein Bäcker ansiedelt, der für alle nicht passt. Klar, wenn es keinen Wettbewerb gibt, keinen daneben, wo die alternativ hingehen können, so, dann kann er die letzte Scheiße anbieten. An Raststätten, wo es keine Konkurrenz gibt, können die den letzten Müll für teuer Geld verkaufen. Ja klar, aber da funktioniert die Marktwirtschaft eben nicht, weil es keinen Wettbewerb gibt und die Konsumenten keine Wahlmöglichkeit haben.
Also es gibt ja auch da relativ objektivierbare Kriterien dafür, ob ein Brot taugt oder nicht. Und ich meine, es gibt ja auch genug Produkttests, die man sich auf YouTube angucken kann, wie, egal ob bei einem angeblichen Handwerksbäcker oder im Supermarkt Brot, wie schlechter die Brote sind. Also will ich nur sagen, das halte ich auch echt für einen Idealismus. Also da gibt es dann ja so wirklich von Bäckermeistern so großen, gibt es dann so Tests, die man sich auf YouTube ansehen kann, wie schlecht es ist. Was jetzt wirklich nicht der wichtigste Punkt dieser Diskussion ist. Ich möchte ja, aber ja, nur klar. sagen, ich halte es auch echt für so eine gewisse Romantik. Und was ich halt bei dir interessant finde, ist, du hast ja irgendwie schon diese, ich sag mal, Anmaßung von Wissen. Also die Liberalen würden ja sowohl dir als auch mir sagen, ihr seid gefährliche Sozialisten-Teufelzeug. Also die würden
Weiß ich nicht, weil gerade bei der Debatte würden sie sicherlich bei mir sagen, ja, der hat ja recht, da geht's ja nach individuellen Konsumpräferenzen und wer halt, wenn die und die Brote in der und der Machart besser sind, beliebter sind, ja, dann go for it. Wenn du sagst, französische Baguettes für alle in der und der Weise, so, dann hast du mehr Anmaßung von Wissen als ich, würde ich sagen. Oder was heißt Wissen? Von Konsumpräferenzen.
Würde ich tatsächlich schon als Anmaßung von Wissen behaupten, so wie du ja auch bei vielen öffentlichen Sachen deine Anmaßung von Wissen in dem Sinne hast. Aber was ich so interessant finde, ist ja, dass trotzdem kein grundsätzlicher Dissens da ist, mit dem Kapitalinteresse bei euch. Also ich meine, findest du es nicht vollkommen irrational, wenn du sagst, der Zweck des Wirtschaftens heißt konsumieren, da muss man ja schon irgendwie gucken, wer konsumiert eigentlich. So, und findest du es nicht auch, dass es vollkommen irre ist, dass man in einer Produktionsweise lebt, in der eher noch einem Reichen eine dritte Yacht gebaut wird, als dass meinetwegen für jeden ein Dach über dem Kopf ist oder ein ordentliches französisches Baguette auf dem Tisch liegt oder sonst was. Also, dass sowas überhaupt stattfindet, kann ja nur stattfinden in diesem wahnsinnigen Wirtschaftssystem. Also findest du das nicht verrückt?
Ja, es könnte auch in einem anderen Wirtschaftssystem so stattfinden. Ich finde es schlecht, dass es so ist, ja. Also ich finde ja das System, wie es ist, nicht perfekt. Ja, ich würde es ja ändern wollen. Nur ich würde nicht die Marktwirtschaft beispielsweise komplett über den Haufen hauen, sondern dort, wo sie funktioniert. Und ich würde sagen, Restaurants, Friseure, da funktioniert sie. Ja, bei Pflege und Stromnetzen beispielsweise eben nicht. Da würde ich entsprechend unterscheiden. Aber wenn gar nichts produziert würde, ja, dann könnte auch keiner was konsumieren. Also diese Frage, für wen wird konsumiert, klar, ist eine Verteilungsfrage, ist eine mikroökonomische Frage. Welche Akteursgruppen bekommen Zugriff zu welchen Ressourcen? Und da ist in der Marktwirtschaft Geld und Kaufkraft nun mal das entscheidende Kriterium. Also wenn wir Geld und Kaufkraft anders verteilen, dann werden auch die realen Produkte anders verteilt. Dann kann man sich vielleicht auch keine Yacht mehr leisten. Da können auch vielleicht Reiche, wenn sie weniger haben, sich keine Yacht mehr leisten. So, weil sich so ein Ding vielleicht irgendwann auch nicht mehr rechnet. Okay. Nur die Tatsache, dass die Verteilung so schief ist und dadurch am Ende, wie du richtig sagst, ja auch der Konsum schief ist und die Produktion schief, weil ein zu großer Teil der Produktion vielleicht oder sicherlich für unnütze Sachen von Reichen drauf geht, wenn man das mal so polemisch sagt, hast du recht. Man kann aber in diesem System erstens die Stellhebel verändern und zweitens ist das nicht Beweis genug, um zu sagen, das Ganze, der Zweck des Wirtschaftens ist der Konsum. Denn der ist, am Ende ist es der schon, ja. Und wir entscheiden ja, ich würde schon sagen, es ist jetzt, also die Wirtschaft und Politik und Demokratie sind ja nicht voneinander getrennt. Wir geben ja eine politische Stimme darüber ab, um auch, wenn auch nicht direkt, über unseren eigenen Geldbeutel, unsere eigene Verteilung und auch über unsere Vorstellung vom Wirtschaftssystem abzustimmen. Ja? Selbst aber Sachen im Grundgesetz lassen sich ja verändern mit einer Zweidrittelmehrheit. Also auch da, also die Schuldenbremse steht zwar im Grundgesetz, aber deswegen heißt ja nicht, dass sie politisch nicht verhandelbar wäre. Oder dass es Gott gegeben ist, dass man Stromnetze privatisieren muss und dass sie nicht einfach dem Staat gehören dürfen. Also,
aber du kannst ja die Produktion nie von der Konsumtion in dem Sinne trennen. Also es ist ja völlig klar, dass wenn du zum Beispiel die Konsumptionsmöglichkeiten der Reichen beschneidest, also einfach sagst, ab jetzt gibt's keine Yacht mehr, ab jetzt gibt's keine Villen mehr und so weiter und so fort. Also dass du quasi wirklich versuchst, eine Konsumangleichung der Schichten, also die wirklich auch radikal ist, herzustellen, ist ja völlig klar, dass ab dem Moment, wo man damit ernst macht, dass ab dem Moment auch dieses Wirtschaftssystem zusammenbricht. Also wenn man das wirklich ernst nimmt. Also warum? Das ist ja auch das, was ich bei Ulrike Herrmann ehrlich gesagt nie verstanden habe, weil die will ja eigentlich auch so eine Art planwirtschaftlichen Kapitalismus, wo die Kapitalisten aber nicht die Pfründe ihres Unternehmens quasi behalten dürfen. Ja, also wo man dann sagt, bitte produzier mal für uns, aber wenn es einen Profit gibt, der mehr als dies oder das beträgt, dann darfst du es nicht behalten. Ja klar, unter der Vorstellung bricht natürlich ein Kapitalismus zusammen. Also,
aber ich würde sagen, eine Marktwirtschaft würde besser funktionieren, wenn das Geld oder das Kapital, noch mehr mit Produktionsmitteln also, gerechter verteilt wäre. Dann würde die Marktwirtschaft ergiebiger sein, meinetwegen sogar in dem Sinne, als dass der Kuchen am Ende größer wäre und die Stücke jedes Einzelnen größer wären. Ist schon möglich.
Jedes Einzelne wird schwierig.
Nein, also nicht relativ, sondern wenn der Kuchen.
Ja, gut. Aber ich sag
relativ,
mal so.
Relativ von jedem Einzelnen genau, funktioniert natürlich nicht, aber wenn die der Reichen kleiner sind, die der breiten Masse größer, und dann kann der Gesamtkuchen auch noch wachsen, sodass vielleicht sogar diejenigen, die ein kleineres relatives Stück haben, absolut, weil der Kuchen größer geworden ist, sogar auch mehr haben. Was ein Argument wäre, Lohnsteigerungen, man verzichtet auf Profitquote, aber weil die Wirtschaft dann boomt und die Nachfrage boomt, der Kuchen größer wird und Unternehmen absolut mehr Profite haben, auch wenn sie relativ was von der Profitquote aufgeben. Alles möglich.
Weiß ich nicht, inwieweit das möglich ist. Wie gesagt, das ist immer dieses Problem, und das haben wir schon im ersten Teil des Gesprächs gehabt, damit kann man es ja auch irgendwie wieder zurückführen, dass natürlich jede Umverteilung von oben nach unten gleichzeitig durchaus eine Beschneidung des Kapitalinteresses bedeutet, also derer, die diese Wirtschaftsweise eigentlich erst, wenn man so will, in Gang setzen, mit ihrem Interesse am Ende des Tages mehr zu haben. Also es ist ja völlig klar, auch mikroökonomisch für jedes einzelne Unternehmen, sagst du ja selbst, ist das Interesse einfach, einen Profit zu machen. Da ist einfach, auch wenn es vielleicht gesamtwirtschaftlich schön wäre, wenn irgendwie irgendwoher mehr Kaufkraft käme, sodass das eigene Unternehmen hochgezogen wird. Im Großen und Ganzen ist es erstmal so für jedes Unternehmen, dass es versuchen muss, sich antagonistisch zu seiner eigenen Arbeiterschaft zu verhalten. Und ich würde auch doch noch einmal sagen, also das ist nicht demokratisch abgestimmt. Also das ist schon etwas, das vorausgesetzt war von Anfang an. Das gibt bestimmte, auch im Grundgesetz bestimmte Einschränkungen des Rechtes beispielsweise auf Vermögen, ja, dass man irgendwie sagt, kann auch mal enteignet werden, wenn irgendwie eine Straße da gebaut werden soll oder so, aber dann gibt es ja auch eine marktkonforme Entschädigung, also in dem Sinne ist es ja auch nicht eine wirklich radikale Enteignung, aber
aber wir so können ja unser Grundgesetz können wir ja ändern, also
klar.
Ich meine, die Hürden sind hoch.
Und du meinst, fair man point. Ändert dieses Grundgesetz so sehr, bis man am Ende beim Sozialismus ist, oder wie?
Ob, denn wie gesagt, ist, also, stärker, ob es realistisch ist, ist ja eine andere Frage. So, also das ist ja, du hast ja eben bei der Vier-Tage-Woche die Position, dass egal ist, ob es realistisch ist. Und dann würde ich jetzt hier einwenden, ja, man kann theoretisch auch das Grundgesetz mit demokratischen Mehrheiten.
Wenn es das der Weg wäre, das zu machen, dann hätte ich da auch wirklich nichts gegen, auch wenn ich nicht dran glaube. Aber ich frag dich mal so rum, also wir sind uns ja schon einig.
Aber es ist doch der einzig mögliche Weg.
Wenn man den Reichen sagt, Maurice, ihr dürft jetzt keine Häuser mehr haben mit mehr Quadratmetern als diesem und jenem, es gibt keine privaten Pools mehr, weil das eine gesamtgesellschaftliche Verschwendung ist, private Pools zu bauen, wo man auch Schwimmbäder bauen könnte. Wenn man all diese
Kann man
Dinge
mit Mehrheiten
tut,
machen, ja. Kann man
mit Mehrheiten machen. Nur dann sind wir uns doch einig, dass das einfach an die an die Wurzel dieser Produktionsweise geht und also dass sich das Kapital das ja auch nicht mit sich machen lässt, also dass man dann stattdessen was anderes da an die Stelle setzen muss, wenn man eine rationalere Form des Wirtschaftens haben möchte. Oder denkst du, es gibt einen Kapitalismus, in dem alle Unternehmer, 10% mehr haben als die Leute, die bei ihnen arbeiten?
Wäre möglich. Ist das realistisch? Nein, aber ich würde es nicht sagen, dass die Produktionsweise so sehr davon abhängt, dass wenn man umverteilt, wirklich umverteilt, und zwar nicht nur ein bisschen am Geldbeutel mit 2% Vermögensteuer, sondern meinetwegen, wie du gesagt hast, ja, nur so und so viel Wohnfläche, dass natürlich das mit einer Marktwirtschaft funktionieren würde, dass das den Kapitalismus in der Form, die wir heute haben, so Eigentum maximieren ist irgendwie das höchste aller Ziele der individuellen Akteure. Das wäre ein anderer Kapitalismus nach anderen Spielregeln. Aber na klar, theoretisch ginge das. Und es ging auch noch immer mit einer Marktwirtschaft. Man kann halt Regeln Also es wird nicht mehr, Wohnungen werden nicht mehr mit Asbest gebaut. Es wird ja alles Mögliche, kann ja reguliert werden. Und dann marktwirtschaftlich organisiert werden. Wenn man sagt, Häuser nur so groß. Wir haben doch bei Häusern alle möglichen Standards. Also vielleicht auch viel zu viele, weil es bürokratischer Wahnsinn ist. Aber natürlich könnte man den Standards auch ändern, auch andere wählen. Ja, wir können auch andere Arbeitsschutzstandards machen. Wir können auch andere Umweltstandards machen. Also es geht alles, auch mit der Produktionsweise. Dass das politisch schwierig ist, dass die Reichen auch dann viel Lobbymacht und Propagandamacht haben, was da dann alles noch dazukommt, und die Mehrheit davon überzeugt, dass was die Mehrheit will, nicht gut für die Mehrheit ist, obwohl es nur um die Minderheit geht. Klar, das ist das Problem. Aber am Ende bleibt uns ja nur die Demokratie, um das zu verändern.
Nur ganz kurz nochmal. Also die
oder die Revolution.
Genau, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, weil das ist ja auch wieder so ein Ding, dass ich das ja auch nicht für realistisch halte. Also das kann man ja irgendwie wünschenswert finden, aber realistisch ist das ja noch deutlich weniger als die 4-Tage-Woche. Nur ich glaube, es muss einem schon klar sein, wenn man auf diese Art und Weise, also wenn man wirklich sagen würde, das können wir jetzt einmal durchdenken, noch ganz kurz, wenn du die Zeit hast, so radikal ist und sagt, wir sind bereit, die Reichen so weit zu beschneiden, dass sie 10-20% mehr bekommen als ihre Arbeiter oder so, und dann gibt es halt keine Villen mehr, keine Yachten und sonst was. Dann würde ich aber wirklich dasselbe sagen, was ich auch schon Ulrike Herrmann gesagt habe. Einem Unternehmer zu sagen, geh mal das Risiko ein, ja, nimm mal einen Kredit auf für ein paar Millionen, zieh hier ein Unternehmen hoch und du darfst die Pfründe deiner Arbeit nicht behalten und darüber verfügen, wie du möchtest, sondern ein Großteil davon wird alles, was über so und so viel Prozent Profit hinausgeht oder vielleicht auch alles, was über so und so viel absoluten Gewinn hinausgeht, wird einfach dir weggenommen. Zu glauben, dass dann Kapitalismus stattfindet, wenn man wirklich auf diese Art und Weise das Kapitalinteresse tangiert, glaube ich nicht. Genauso wie ich ja auch schon gesagt habe, es ist einfach ganz viel, was dadurch, dass wir kapitalistisch produzieren, was gesamtgesellschaftliche Verschwendung von Arbeitskraft bedeutet. Man kann ja nicht einen Kapitalismus haben, in dem man die Werbung verbietet. Also oder ist zumindest sehr schwer vorstellbar, dass man einen Kapitalismus ohne Werbung hat. Aber gleichzeitig sind da halt einfach 500.000 Leute in Deutschland, die man deutlich sinnvoller, wenn es wirklich um die Mehrung stofflichen Reichtums für die Arbeiterschaft geht, die man deutlich sinnvoller in andere Branchen eigentlich stecken müsste, die Leute. Nichts gegen Leute in der Werbung oder so. Viel Spaß euch weiterhin bei eurem Job. Aber jetzt so aus der makroökonomischen Perspektive würde ich auch sagen, ist auch Wahnsinn. Und all das lässt sich doch nicht ernsthaft vereinen mit irgendeiner Form von Marktwirtschaft, wenn man so radikal sein möchte.
Ich würde sagen schon. Natürlich bei dem Beispiel mit, man darf dann nur 10% mehr verdienen. Aber muss das volle Risiko tragen. Natürlich gibt es also zwischen Gewinn und Risiko ein Verhältnis, so wo viele Leute dann scheu wären, selbstverständlich. Vielleicht gäbe es dann weniger Gründer. Aber vielleicht muss man in so einer Marktwirtschaft dann auch sagen, na gut, dann ist halt das auch mit der Privathaftung nicht mehr so, dass man, wenn man seine Kohle einsetzt, um da ein Unternehmen zu gründen, um nur um diese 10% mehr zu verdienen, dass man auch nicht das ganze Risiko trägt. Also dass die Gemeinschaft dann, auch wenn es schief geht, ja, auch für das Risiko aufkommt und dann funktioniert es wieder. Dein Argument ist ja quasi, man kann es so radikal die Spielregeln verändern, dass es nicht, dass profitable Unternehmen oder es nicht mehr profitabel ist, private Geschäftsmodelle zu verfolgen. Und dann funktioniert die Marktwirtschaft nicht mehr. Stimmt, hast du recht, könnte sein. Bis dahin kann man es runterregulieren, aber dann würde ich sagen, dann hat man das Instrument falsch bedient. Weil, also Marktwirtschaft ist ja ein Instrument, und dann schließt so ein bisschen mit mir der Kreis, um ein Ziel zu erreichen. Nämlich, nicht jeder guckt nur nach sich und seiner Familie, sondern in einer arbeitsteiligen Wirtschaft nach Konsumpräferenzen zu produzieren. Und Gewinne und eigenes Risiko und eigene Haftung und Preise sind Mittel zum Zweck, makroökonomisch. Für den Einzelnen sind sie Selbstzweck. Also Gewinne zu machen und sein Eigentum zu mehren ist ein Selbstzweck.
Aber nicht für die Wirtschaft. Die Steigerung ist doch in dem Sinne auch ein Selbstzweck. Das ist ja kein Mittel zum Zweck für zumindest 90% der Bevölkerung. Denn 90% der Bevölkerung haben ja beispielsweise von einer Steigerung des BIP gar nicht unbedingt was, solange der Wage Share beispielsweise sinkt, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Also da kann man ja nicht davon sprechen, dass die Marktwirtschaft für die ein Mittel zum Zweck der, weiß nicht, Konsumsteigerung oder sowas ist. Sondern die sind wirklich Mittel zum Zweck der Profitmacherei, diese Leute.
Ja, stimmt, aber nur weil die Verteilung jetzt ganz real so schlecht läuft, muss es ja nicht bedeuten, dass sie für immer so schlecht laufen müsste. Und es wäre möglich, dass die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes dazu führt, dass wir alle mehr Wohlstand haben, wenn der Wohlstandsgewinn gleich verteilt werde oder annähernd gleich verteilt würde und nicht so schief. Ja, stimmt. Aber dann, also wenn ich jetzt einen Liberalen spielen würde, dann würde ich dich jetzt auf China verweisen.
Machst du doch schon.
Ja. Dann würde ich jetzt auf China verweisen und sagen, schau mal her, da hat irgendwie Kapitalismus und Marktwirtschaft so viele Leute, so viele hunderte Millionen aus der Armut und aus dem Hunger geholt. Der Kuchen ist gewachsen und klar haben die Einzelnen einen sehr kleinen Anteil nur vom Kuchen, aber weil er gewachsen ist, ja, ist absolut deren Kuchenstück so groß geworden, dass sie nicht mehr hungern müssen.
Da würde ich ja noch nicht mal widersprechen. Die Frage wäre ja eher, ist es wirklich unmöglich, eine rationale, noch rationalere Form wirklich geplanter Wirtschaftssteuerung zu entwickeln? Und da würde ich sagen, das halte ich durchaus für denkbar. Also jetzt.
Nee, finde ich auch nicht. Aber die Frage ist dann, oder wo wir uns dann unterscheiden, ist, wie viel Marktwirtschaft soll noch bleiben? So, und in welchen Bereichen? Und wo soll Planwirtschaft hin? Und da gehen wir dann unterschiedlich weit. Ja, also da würde ich die Marktwirtschaft sicherlich eher und mehr verteidigen an manchen Bereichen und für ein sinnvolleres Instrument halten als du. Aber wichtig ist ja, dass wir sind uns aber einig, das sind Instrumente. Oder?
Was jetzt?
Also ob Marktwirtschaft oder Planwirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Nämlich dass wir ein gutes Leben haben, dass wir konsumieren können, dass alle konsumieren können. Und natürlich möglichst,
weil gerecht. Das würde ich von der Marktwirtschaft so pauschal einfach nicht behaupten. Also ich würde schon sagen, ja, es ist möglich für die Arbeiterschaft, sich eine gleichbleibende.
Sie erreicht es nicht vielleicht aktuell. Und vielleicht sagst du auch, sie kann es gar nicht erreichen. Fair point. Würde ich widersprechen. Aber es ist ja trotzdem so, dass es ein Instrument ist, ein Mittel zum Zweck, um Konsum zu ermöglichen. Und wir sind uns einig, Konsum, einen gerechteren Konsum zu ermöglichen, gleichere Konsumchancen.
Das würde ich so pauschal halt gar nicht sagen. Also erstens, ich glaube schon, dass es möglich ist, sich wieder mehr vom Kuchen zu holen. Sonst hätte ich ja nicht gesagt, die Linkspartei soll mal für die Vier-Tage-Woche sein, sondern ich würde umgekehrt einfach sagen, das ist nicht generell der Zweck der Marktwirtschaft. Ich glaube schon, dass da bei dir so eine gewisse Romantisierung dieser Nachkriegsjahrzehnte ist, dass man die einfach für das, was Marktwirtschaft ist und sein sollte, nimmt. Und da würde ich sagen, nee, das ist einfach ein historisch gesehen global einzigartiges Phänomen, relativ einzigartiges Phänomen, dass man wirklich sagt, man hebt hier Millionen Menschen aus der Armut, was einerseits möglich ist, halt aufgrund dessen, dass man Produktivitätszuwächse hat, die exorbitant sind, was halt auch einfach viel einfacher ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt Produktivitätszuwächse zu produzieren, die so stark sind wie vor 70, 80 Jahren, ist halt schwierig, weil man nicht irgendwie auferstanden aus Ruinen ist, so ziemlich. Ne? Also das ist irgendwie die eine Sache. Und ich würde aber auch sagen, dass der Grund, warum die Marktwirtschaft für ein paar Jahrzehnte auch für die Arbeiterschaft relativ gut funktioniert hat, dass dieser Grund einfach daran liegt, dass diejenigen, die die Marktwirtschaft regulieren, die Staaten diese Zugeständnisse an die Arbeiterschaft gemacht haben, um sie beispielsweise vor kommunistischen Umtrieben oder sonst was also davon abzuhalten. Und ich würde ja sagen, dass man sehr gut sehen kann in den letzten Jahrzehnten mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, wo einfach diese Gefahr auch in Wahrheit überhaupt nicht mehr da ist, dass irgendwer nochmal zum Kommunismus abdriftet oder so, oder dass da politisch sich groß irgendwas ändert. Ab dem Moment sehen wir doch eigentlich spätestens, dass es damit auch bergab geht und dass sobald diese Systemkonkurrenz nicht mehr da ist, dass dann auch die Marktwirtschaft gar nicht mehr irgendwie den Charakter eines Mittels zum Zweck für die Arbeiterschaft hat. Also das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass diese Zeit, die lässt sich nicht wiederherstellen. Also daran glaube ich auch nicht. Daran glaube ich wirklich nicht.
Lass mich dir eine Frage noch stellen. Gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, Marktwirtschaft ist effizienter als Planwirtschaft? Oder produziert im Sinne von produziert bessere Ergebnisse? Und besser meint dann, würde ich sagen, gerechter? Weniger Ressourcenaufwand? Keine Ahnung. Muss man dann definieren.
Nee, also ich würde tatsächlich sagen, bei der Frage, was kann der Kapitalismus, da würde ich sagen, da würde ich gar nicht jetzt auf Gerechtigkeit oder so abstellen. Also, dass der Kapitalismus mehr Gerechtigkeit produziert als ein Sozialismus, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich würde eher sagen, ich glaube, dass dieser Antrieb, dass man quasi also Innovation beispielsweise betreibt, um das dann auch behalten zu dürfen, daraus Gewinne ziehen zu dürfen oder so, dass dieser Antrieb definitiv ein starker ist, bei dem man durchaus die Frage aufwerfen kann, wie soll der beispielsweise im Sozialismus, wie soll der letztlich erhalten bleiben, dieser Stachel? Weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, also wenn wir jetzt wirklich Kapitalismus versus Sozialismus sagen, es geht mir nicht einfach nur um Gerechtigkeit, sondern ich würde ja sagen, das soll eine rationalere Form des Wirtschaftens sein. Das heißt, jeder geht seiner Arbeit nach, sieht ein, dass es eine arbeitsteilige Gesellschaft braucht, dass jeder seinen Beitrag leistet, nimmt sich dann so viel, wie ihm in Anführungszeichen zusteht, anteilig daraus. Manche brauchen vielleicht ein bisschen mehr, weil sie ein krankes Kind oder sonst was haben, aber so egalitär würde ich es gerne halten. So, und das finde ich ist aber gar nicht eine Sache von Gerechtigkeit, sondern von Vernunft, dass man einfach sagt, arbeitsteilige Gesellschaft, jeder ist aufeinander angewiesen, deshalb sieht man ein, dass man A, arbeiten muss und B, dann auch nicht allzu viel sich da wieder rausnimmt. So, das wäre erstmal, wie ich mir das im Großen und Ganzen vorstelle, und da wäre dann die Frage, kriegt man das auf eine gute Art und Weise organisiert? Da würde ich zum Beispiel sagen, Kapitalismus hat gewisse Vorteile, dass jedes Unternehmen versucht, extrem effizient mit seinen Mitteln, die es so hat, umzugehen. Gleichzeitig natürlich oftmals geht es zulasten der Beschäftigten und man hat halt diese ganze Verschwendung, von der ich sagen würde, die ist irre, wie mit der Werbung, das habe ich ja gesagt. Ne? Also,
gäbe es in deinem Sozialismus keine Werbung?
Weiß nicht, vielleicht gibt es da noch so eine Reklame, wo man irgendwie sieht, dieses oder jenes schöne neue Produkt wurde jetzt geschaffen oder so, aber da wären deutlich weniger Leute da. Und dann wäre zum Beispiel einfach die Hoffnung, dass dadurch, dass man auf diese Weise in der Gesamtwirtschaft umverteilt, es werden keine Rolex-Uhren mehr hergestellt, keine Yachten, keine Villen mehr gebaut, all dieses Zeugs, es gibt keine Werbung mehr, dass auf diese Art und Weise man es schafft, dass man Leute verteilt auf die verschiedenen gesellschaftlichen Reproduktionsbereiche, dass die Effizienzverluste, die man vielleicht tatsächlich dadurch hat, dass man nicht mehr kapitalistisch produziert, dass das Ganze zentralistischer ist und so. Natürlich gibt es da Effizienzverluste durch, wenn was zentraler geregelt wird. Absolut, das will ich nicht wegleugnen, das wäre absolute Romantik. Das wäre einfach meine Vorstellung davon, dass das aber dadurch aufgefangen wird. So, und dann ist wirklich nur noch die Frage, wie kriegen wir jetzt den Leuten, wie kriegen wir das mit der Innovation hin? Und auch da würde ich halt sagen, naja, das stimmt halt auch einfach nicht, dass der einzige Stachel, den Leute verspüren, der finanzielle ist. Also wenn man weiß, man ist finanziell abgesichert, dann gibt es auch viele Leute, die bereit sind, unter diesen Bedingungen zu forschen, Innovationen und all das herzustellen. Und da glaube ich einfach nicht, dass Geld der einzige Anreiz ist. Es ist einer, es ist sicherlich ein guter, aber es ist definitiv nicht der einzige. Wir haben historisch auch deutlich andere Beispiele, wo Menschen aus einem gewissen Altruismus heraus Sachen erfinden und kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und ich glaube, sobald sich diese neue Denkweise bei den Menschen durchgesetzt hat, das, was ich meinte mit, man geht arbeiten, man ist einsichtig in die arbeitsteilige Gesellschaft und so, sobald das der Fall ist, ist es durchaus auch möglich, dass das für sie ein Anreiz ist. Jetzt mögen vielleicht, das noch als allerletztes, mögen vielleicht ein paar Leute sagen, oh Gott, willst du hier einen neuen Menschen schaffen? Da würde ich dann halt sagen, naja, klar, also der Kapitalismus hat sich auch seinen neuen Menschen geschafft. Das ist immer so komisch. Also die Leute sind ja nicht einfach aus Jux und Dollerei in die Fabrik gegangen, morgens um 6 und um 18, 19 Uhr wieder rausgewankt im 19. Jahrhundert, sondern weil sie mussten, weil sie von staatlicher Gewalt und Unternehmen da reingetrieben wurden. Und da hoffe ich doch, dass meine Art und Weise, einen neuen Menschen zu erzeugen, deutlich humaner vonstatten ginge als das. Da bin ich doch sehr überzeugt von.
Ja, schau an, wo uns diese Diskussion hingetrieben hat. Ich glaube, es ist aber gut gewesen, weil ja. die Unterschiede sind da, ist ja auch okay. Also da kann man ja auch wertschätzend anerkennen, dass wir nicht gleich weit gehen. Viele Schritte sicherlich noch, gemeinsam. Ja, gerne.
Kann ich dich noch eins fragen? Weil ja. Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich meine, also das, was ich vorhin meinte mit Anmaßung von Wissen, das hat ja die MMT bis zu einem gewissen Grad auch. Klar, jetzt nicht so weit wie ich, aber zumindest, dass sie sagt, wir halten diese oder jene Transformation für notwendig, deshalb sind wir bereit, mit neuem Staatskredit beispielsweise dafür zu sorgen, das zu verschnellern, oder?
Also ja, es gibt ja aber nicht kein, also es gibt ja nicht das MMT-Programm. Also MMT.
Es gibt nicht das MMT-Programm, aber
du kannst so die MMT die nutzen. Also Ja, okay. Wenn die Progressiven haben natürlich eine gewisse Vorstellung davon, dass sie irgendwie einen Green New Deal wollen und eine Jobgarantie und großen öffentlichen Sektor und Top-Bildung und Top-Gesundheitssystem. Klar, so, da ist man sich einig. Theoretisch wäre es aber auch möglich, dass ein Björn Höcke die MMT versteht und daraus ein so nationalsozialistisches Programm schnürt.
Klar, also die Nazis. Gott behüte. Die Nazis waren bis zu einem gewissen Grad, du hörst es wahrscheinlich ungern, auch MMTler. Die Mefokredite waren da sicherlich auch in dem Sinne ein Vorläufer. Aber was ich eher meine ist, merkst du aber nicht auch,
bitter, dass die Nazis also schlauer waren als der Mainstream-Ökonom heute, der das Geldsystem nicht versteht.
Ich hoffe, das klippt da heraus. Was ich mich da einfach nur frage ist, findest du aber nicht auch, dass du auch permanent da einfach mit dem, was du machen möchtest, sozusagen an die Grenzen des Kapitals stößt? Also ich meine, wenn zum Beispiel der Staat tatsächlich sogar über das hinausgeht, dass er nur so lange investiert, bis quasi der Arbeitsmarkt leergefegt ist oder so, sondern zum Beispiel auch darüber hinaus sagt, für die Transformation, die Maurice gerade gerne hätte, nicht alle MMTler, aber Maurice gerne hätte, muss man jetzt mal hier und da Arbeitskräfte abziehen, durch höhere Löhne locken, durch Prämien locken, sonst was.
Das ist ja demokratisch auch legitimiert.
Okay,
das wäre für dich. Es muss ja eine Partei geben oder mehrere, die für ihr Programm gewählt werden und das umsetzen. Und die MMT ist dann Mittel zum Zweck, in dem Sinne, als dass sie durch die Linse der MMT verstehen, was kann man wirtschaftspolitisch eigentlich wie steuern und welche Finanzkraft beispielsweise hat der Staat und welche Hindernisse und Ressourcenbegrenzungen gibt es denn wirklich, die relevant sind. Welche Funktionen haben Steuern, was kann die Zentralbank, all das. Und dann, wenn sie daraus populäre, überzeugende Politik machen, werden sie weitergewählt und wenn nicht, werden sie abgewählt. Und dann kommt vielleicht wieder jemand, der, keine Ahnung, lieber einen Ordoliberalismus à la Lars Feld, also Parteien, die dann sich ordoliberalistisch von Lars Feld beraten lassen und deren ökonomische Modelle und Theorien durchsetzen. So be it. Ich meine, das ist dann Demokratie, ja? Ist das meine persönliche Präferenz? Nein, also, ne? Ist ja klar, finde ich nicht gut, aber so ist ja auch der Status quo.
Naja, vielleicht müssen wir die Diskussion über die Grenzen der MMT irgendwann anders nochmal führen, denn ich glaube, wir sind jetzt beide erstmal da so ein bisschen fertig mit dem, was wir alles schon besprochen haben heute, weil ich dachte, vielleicht kann man noch so ein bisschen darüber auch durchaus über das sozialistische Element streiten, das da ja drin steckt, dass man wirklich versucht.
Aber ich finde da gar nicht, dass da eins drin steckt. Also man kann es reinstecken, auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass es per se da drin liegt.
Nein, per se auf gar keinen Fall. Ich würde nur sagen, bei den progressiven Leuten hat man dieses, also schon bis zu einem gewissen Grad, dass man sagt, man will eben nicht einfach das Geld als Instrument verstanden wissen, mit dem der private Sektor sich bereichert, sondern durchaus als ein Steuerungsinstrument für das, was man als objektiv notwendig, sinnvoll etc. für die Gesellschaft erachtet. Dabei durchaus auch sich wagt, ein gewisses Crowding out von Unternehmen zu betreiben, wenn der Arbeitsmarkt schon gesättigt ist. Dabei durchaus bereit ist, die Lohnspreizung, ja, also die Spreizung des Lohnsegments ein bisschen zu verringern, indem man gut bezahlte öffentliche Stellen schafft und so. Das ist nicht sozialistisch, so wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber zumindest hat es so irgendwie so einen gewissen Funken da und da könnten wir ja gerne, wenn du magst, an anderer Stelle nochmal drüber diskutieren, / streiten.
Sehr gerne, machen wir dann.
Dann weisen wir abschließend natürlich noch darauf hin, Maurice hat sein Newsletter Geld für die Welt, den kann man abonnieren, wer interessiert ist an MMT. Und auch sonst, vor allem auch an tagespolitischem, also da lohnt es sich natürlich immer reinzuschauen, wenn man da informiert bleiben möchte. Bei Maurice gibt es, wie auch bei uns, ein Bezahlformat. Ja? Also wir haben ja auch die Speak Easy Bar und Wohlstand für alle Literatur, wo man auch deutlich mehr über unseren normalen Podcast hinaus hören kann. Darauf soll natürlich am Ende nochmal hingewiesen sein. Vielen Dank für deinen Besuch, Maurice.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
Und Prosit.
Prosit.